Was gibt es gegen Wasser einzuwenden, Bastian?
Hallo, Thorsten.
Hallo, Bastian.
Na, ich bin einfach nur überrascht, dass es nur noch Wasser und Brot gibt.
Es gibt noch nicht mal Brot, es gibt nur Wasser. Ich habe ja extra dir noch geschrieben vorher, bitte komm nicht wieder völlig ausgehungert bei mir an. Ja, ja. Und plündere hier die Süßigkeiten-Schale. Die habe ich diesmal weggestellt, genau. das war sehr laut gerade. Ja, hallo, Nerdic Talking Folge 4.
Offiziell Folge 4.
Genau, diesmal mit
Bastian
und Thorsten. Der Mario ist in Italien.
Der hat's gut.
Ja, ja, ja.
Wobei wir ja mittlerweile auch zumindest einigermaßen vernünftiges Wetter wieder haben.
Ja, ich als Heuschnupfen geplagter Mensch, ich finde es ja gar nicht so schlecht, wenn der Frühling auf sich warten lässt. Aber jetzt geht's los langsam.
Aber immerhin hatten wir 12 Grad gerade.
Ja, ja, ja. So, letztes Mal ist dem Thorsten wahrhaftig der ein oder andere Fehler unterlaufen.
Wir stellen richtig, was Thorsten falsch gesagt hat, das wird jetzt, glaube ich, so eine neue Hauptkategorie von uns, die immer am Anfang gemacht wird.
Ich glaube nicht. Und wenn das eine neue Hauptkategorie werden sollte, dann bitte nur, wenn wir in Zukunft noch mehr über Codex und Container sprechen. Dann gerne, wenn wir da auch eine Kategorie machen. Also zum einen Darksiders, wo wir uns so gefreut haben, dass es jetzt scheinbar ein neues Zuhause gefunden hat. Eins unserer Lieblingsspiele der letzten Jahre ist wohl doch noch zu haben. Also wer noch Interesse hat, kann jetzt zuschlagen. Es wird wohl Anfang Mai oder so, bevor ich jetzt Falsches sage. Ich weiß nicht, irgendwann wird es wohl dann nochmal unter den Hammer kommen.
Wobei ich da jetzt auch gehört habe, also das ist ja zuerst, die Leute aus dem Projekt sind ja zu Crytek USA gegangen. Die Hauptleute, die an dem Projekt gearbeitet haben, und dann hat Crytek USA ja gesagt, ja, das passt ja gar nicht in unser Konzept und wir wollen das ja eigentlich gar nicht und die Marke brauchen wir eigentlich gar nicht. Und
du bist sicher, dass das Studio zu Crytek gegangen ist?
Nicht das gesamte Studio, sondern ein Großteil der Leute, die da gearbeitet haben, sind jetzt bei Crytek USA.
Okay.
Und dann jetzt, als es dann hieß, wir wollen es nochmal verkaufen, da kommen sie dann so langsam mit, ja, wir hätten es vielleicht doch ganz gerne. Und ich glaube, dass das einfach so ein bisschen Taktik ist, um den Preis dafür noch weiter runterzudrücken und so dieses, ja, zuerst sagen, wir brauchen es eigentlich gar nicht, passt nicht in unser Konzept und dann nachher so, ja, wenn es kein anderer haben will, dann nehmen wir es hier für den Mindestbetrag oder so. Ich glaube, dass das eher so ein bisschen Taktik ist.
Okay. Also drücken wir mal die Daumen so. Dann habe ich ja behauptet, dass der Raspberry Pi einen Toslink-Ausgang hat und dadurch, dass, also letztes Mal habe ich ja den Mario genötigt, sich einen zu bestellen, was er auch brav getan hat. Und er ist jetzt ein Riesenfan von diesem Gerät. Vielleicht wird er da ja dann in 2 Wochen auch noch selber kurz was zu sagen. Auf jeden Fall inspiriert dadurch, dass Mario mich angerufen hat und mir erzählt hat, wie glücklich er doch mit seinem Raspberry Pi jetzt ist und wie viel Spaß das alles macht und wie toll das alles ist, habe ich mir dann gedacht, okay, da müsste ich meinen ja auch mal mir ein bisschen genauer anschauen und vielleicht mal einen sinnvollen Nutzen daraus ziehen. Und als ich mir dann so genauer angeschaut habe, habe ich gedacht, hast du doch gesagt, da ist ein Toslink-Anschluss dran, aber ist ja gar nicht. Er hat nämlich nur einen 3,5 mm Klinkenausgang, also sprich einen analogen Ausgang für Audio, beziehungsweise digitales Audio natürlich über den HDMI-Ausgang. Also kein Toslink. Aber auch ich habe mir jetzt ein Gehäuse für meinen Raspberry Pi geholt. Ein sehr schickes Gehäuse. Bastian, bestätige es bitte noch mal einmal kurz, wie schön dieses Gehäuse ist.
Es ist durchsichtig.
Okay, ja. Und ein WLAN-Dongle von so billig TP-Link für irgendwie 12 Euro. Und da war ich gerade noch mal auch ein bisschen begeistert, dass der eigentliche Dongle halb so groß ist wie der USB-Stecker, der an ihm dran ist. Wenn ich mich da so an die ersten WLAN-Dongle oder ganz früher hatte ich mal in einem PC, weil es nur PCMCA WLAN-Karten gab. Ach ey, stirbst du gerade? Das Gesicht dabei war das Beste. Da gab es halt nur so PCMCA-Dinger und von Elsa gab es dann so tolle PCI-Karten, wo eigentlich ein PCMCIA, was hast du?
Passt schon.
So ein PCMCIA-Adapter drin war und da steckte dann so.
Aber PCMCIA ist doch ein Notebook, oder nicht?
Ja, das genau, es gab die halt nur fürs Notebook. Und wenn du die in einem PC haben wolltest, dann gab es von Elsa so ein Teil, was aber in Wirklichkeit einfach nur ein PCMCIA-Slot in einem PCI-Slot war. Und da steckte dann so eine normale PCMCIA-WLAN-Karte drin.
Und dann gab es aber auch noch, das können wir, glaube ich, ein bisschen später, die PCI-Karten, die so eine Antenne da hinten dran hatten. Erinnerst dich?
Ja, also die ersten, wie gesagt, die waren halt mit so einem, da war halt eine PCMCIA-Karte drin verbaut. Und sein, dass das nachher irgendwann dann ein bisschen gescheiter gemacht haben. Auf jeden Fall Mods Trümmer und jetzt sind die Dinger noch halb so groß wie der eigentliche USB-Stecker an sich. Aber schon cool. Nachdem ich das richtige Passwort für mein WLAN eingegeben habe, funktionierte es dann auch?
Auch sehr schön, wenn du mir alles rotzt und funktioniert ja nicht. Und
habe ich gar nicht gesagt. Nur
Technik hier und
nein,
so.
Nein.
Ein paar Stunden später, ich habe jetzt mal das richtige Passwort eingegeben, jetzt geht's.
Ja, es war halt von der Oberfläche ein bisschen blöd einzugeben. Es funktioniert. Und ich habe es dann auch gestern im Schlafzimmer schon angeschlossen gehabt. Und dabei musste ich dann feststellen, Bastian hat ja gerade schon gesagt, das Gehäuse ist durchsichtig. Es sind halt so ein paar Mini-Fuzzi-LEDs auf dem Board drauf verlötet, die scheiß hell sind. Und bei einem durchsichtigen Gehäuse, also es war halt so, meine Freundin fragte mich dann, die hat sofort gesehen, was ist das da hinten für ein rotes Licht? Muss das jetzt so sein? Und ich habe dann nur gedacht, ja toll, hättest du mal ein schwarzes gekauft. Aber jetzt gucke ich im Schlafzimmer auch über meinen Raspberry Pi meine Serien. Weil das Apple TV ein klein bisschen geruckelt hat, muss ich gestehen. Gerade wenn ich so Full-HD-Sachen geguckt habe, die er dann herunterskalieren musste. Es hat ein bisschen geruckelt. Jetzt bin ich aber ziemlich happy. Jetzt läuft es noch besser. Auf jeden Fall das zu meinen Fehlern. Mehr Culpa. Ja. Damit haben wir das dann auch abgehakt. So. Und mein Gewissen ist wieder rein. Jetzt ist der Mario leider nicht da. Aber bevor wir jetzt diesen Fehler noch zwei Wochen länger im Raum stehen lassen, auch der Mario hat sich ein kleines bisschen vertan. Und zwar hat er ja behauptet, dass der Reader, diese Reader-App, nur Google Reader unterstützt. Und das ist aber wohl nicht so, sondern unterstützt wohl auch zwei, drei andere Lösungen mittlerweile. Unter anderem auch die eine, die man sich auf dem eigenen Server irgendwie installiert. Aber auch da kann vielleicht der Mario selber nochmal das da ganz richtig stellen. Aber auf jeden Fall, auch der Reader kann jetzt schon mehr als nur den Google Reader. Und ist aber auch, glaube ich, jetzt im Moment als App kostenlos zu haben. Das heißt, man könnte sich die dann jetzt ja klicken und hoffen, dass dann bald irgendwas ganz Tolles damit passiert. So viel zu dem Thema. Was haben wir alles falsch gemacht?
Was haben wir alles falsch gemacht?
Was Richtig. Haben wir? Wir in dem Sinne, ja. Ja, Bastian, du machst ja keine Fehler. Aber du liegst ja auch da und lässt einfach die anderen erzählen. Und grinst dir dann einen zurecht. Und nee.
Gut, das war jetzt das Aufarbeiten der letzten Folge. Dann sollten wir jetzt mal mit dieser Folge starten. Wir haben heute, glaube ich, ein großes Thema. Haben wir eigentlich noch andere Themen?
Ach, wir haben ganz viele Themen. Wir können ja mit einem aktuellen anfangen, dadurch, dass ich das nämlich noch keinem Podcast bis jetzt gehört habe. Ich hoffe, du hast es auch mitgekriegt. Facebook hat was vorgestellt.
Du meinst das Handy-Thema?
Ja. Mhm. Ist natürlich schade, dass Mario nicht dabei ist, aber wenn wir jetzt zwei Wochen warten, dann ist das schon wieder durch jeden hier im Podcast, den ich so höre, drei, vier Mal durchgewurstet worden und dann macht es nicht wirklich Spaß, sich darüber noch zu unterhalten.
Das ist wohl wahr.
Genau, also der Mark Zuckerberg, der Herr Zuckerberg hat was vorgestellt. Als allererstes hast du die Präsentation gesehen oder? Ja, also ich finde seine Präsentationsskills könnten ein bisschen ausgebaut werden noch. Also er ist halt, ist halt ein Nerd eigentlich, ne? Es war so ein bisschen, ich fand es so, Auf jeden Fall haben sie was vorgestellt, was zum einen natürlich kein Facebook-Telefon ist, haben sie ja sofort gesagt, es wird kein Facebook-Phone geben, was aber auch kein echtes oder was kein Betriebssystem ist, sondern es ist eigentlich ein Launcher für Android. Gibt wohl schon, also zum einen ist es ja eh so, dass die ganzen Anbieter außer diesen Nexus-Geräten alle schon irgendwelche eigenen Launchers auf ihrem Android-Telefon haben. Das Samsung, da haben sie ja versucht, möglichst nah ans iPhone zu kommen mit dem Launcher, den sie da gebastelt haben, weswegen ja auch Samsung mehr Patentprobleme gekriegt hat als zum Beispiel HTC. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Einzelanbietern heißt, weil es mich ja nicht so sehr interessiert. Auf jeden Fall ist es eh schon gang und gäbe, dass man einen eigenen Launcher auf dem Android-Betriebssystem oben draufsetzt. Und dieses Facebook Home ist jetzt quasi ein weiterer alternativer Launcher dafür. den wird es am Anfang für diverse Mobiltelefone schon geben. Also so die üblichen Verdächtigen waren alle dabei, also auch das Galaxy S3 und sowas. Und von HTC wird es das HTC First geben. Das ist dann halt ein Smartphone, wo direkt dieses Facebook Home quasi vorinstalliert drauf ist. Und ja, das ist die Frage, was halten wir davon?
Generell muss ich sagen, es ist also bei mir sowieso ein bisschen...
Achso, du weißt überhaupt, was Facebook ist. Also,
ja, das Thema ist halt, ich bin ja jemand, dem sich die Facebook-Welt nicht so wirklich erschließt und einer der wenigen, glaube ich, die stolz darauf sind, kein Facebook-Konto zu haben und sich auch noch nie in ihrem Leben bei Facebook eingeloggt zu haben, weil mich, wie gesagt, das Konzept dahinter oder eher gesagt, die auch Sicherheitsaspekte dahinter weniger begeistern. Und ich finde es auch sehr, sehr interessant, dass von vielen Freunden, die ich habe, viele, die in der IT etwas tiefer drin stecken, kein Facebook-Profil haben und viele, die in der IT nicht so tief drin stecken, ein Facebook-Profil haben. Deswegen ja, interessant fand ich, dass es halt nur für Android gedacht ist. Und
bei iOS ist wohl das Problem, dass es ja doch ein bisschen mehr machen möchte, als jetzt eine App unter iOS machen darf. Und deswegen wäre halt eben das unter iOS nur möglich, wenn es mit einer Partnerschaft mit Apple irgendwie stattfinden würde. Und ja, von daher, das wird wohl eher nicht
klingt passieren. Klingt für mich schon im ersten Moment direkt wieder nach Facebook, dass es etwas mehr machen soll, als es unter iOS eigentlich dürfte. Und
Ja, ohnehin, auch die Intention dahinter, warum Facebook sowas macht, ist natürlich in erster Linie der gleiche, aus dem Google ein Betriebssystem angeboten hat. Man möchte, weil wir bezahlen ja weder für Android noch für Facebook irgendwas. Und das ist halt so ein Zitat aus, ich glaube, Mobile Max, und das ist halt einfach so cool. Also wenn du nicht bezahlst, dann bist du nicht der Kunde. So, und der nächste Gedanke ist dann, und wenn ich nicht der Kunde bin, was bin ich denn dann? Antwort, ich bin eigentlich das Produkt, weil Kunden sind die Leute, die Werbung schalten. Und ja, sowohl Google möchte ja eigentlich mit dem Android möglichst viele Daten über mich sammeln, um die dann verkaufen zu können, beziehungsweise um dann möglichst effektiv Werbung für mich schalten zu können. Und genau das gleiche Interesse hat natürlich Facebook an der Stelle auch.
Das ist ja der ganze Wert von Facebook. Also man fragt sich ja, Unternehmen wie Facebook geht an die Börse. Womit werden die denn, also was ist der Wert? Ne? Was ist, woran messen die, wie viel dieses Unternehmen wert ist? Und der ganze Wert hinter Facebook ist ja die Menge an potenziellen Werbeempfängern. Und das ist ja so gesehen die Währung, also was heißt, deswegen stimmt es, oder das erklärt sehr gut, was du gerade gesagt hast mit dem, dann sind wir das Produkt. Wir sind halt das, was Facebook, oder ich jetzt nicht, aber die ganzen Leute, die sich da einen Account erstellt haben.
Ich auch.
Ja, ich weiß. die sind halt das Produkt, was Facebook dann an der Börse so gesehen handeln kann. Oder wo sich der Wert von Facebook draus generiert. Und deswegen haben die natürlich eine große Intention. Aber was ist denn jetzt der große Nutzen, den denn die Leute haben, die das nutzen?
Also im Endeffekt ist es so, dass es dieser Launcher funktioniert nur dann, wenn du noch zwei weitere Apps von Facebook auf deinem Gerät installiert haben musst. Das ist einmal der Messenger, glaube ich, heißt er. Das ist so ein Chat-Teil und die eigentliche App. Und du hast halt einfach, das halt kein User-Interface mehr, was noch da vorkommt. Also du musst nicht in die App reingehen, um zu gucken, was gerade passiert ist, sondern du bekommst halt auch direkt auf dem Homescreen angezeigt, wenn einer deiner Freunde gerade irgendwas gemacht hat, und kannst dann da zweimal draufklicken und hast es geliked und so ein Quatsch. Also im Endeffekt, man, du wirst halt noch mehr davon genervt, von dem, was gerade irgendwo auf Facebook passiert.
Ich muss sagen, das erschließt sich wirklich für mich gar nicht, dass das irgendein Vorteil für irgendjemanden sein könnte. Das ist genau wie Twitter oder ähnliches. Aber wie gesagt, wir wollen ja beim Thema Facebook bleiben. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte halt ständig mit allem in Kontakt bleiben und aus, von allem immer das Aktuelle haben, gut, dann muss ich jetzt halt keine App mehr öffnen, sondern sie ist direkt. Und ich kann halt direkt liken, was auch immer machen, habe ich Außer, dass ich jetzt mir einen App-Aufruf spare, sonst noch einen Vorteil.
Ja, du würdest halt sonst gar nicht so sehen, was gerade los ist. Du musst halt wirklich gezielt immer erstmal in die App gehen und siehst es dann. Und hier ist halt wirklich direkt, pam, die Dinger poppen halt auf, ähnlich wie irgendwelche Notifications. Und
hat die normale Standard-Facebook-App nicht irgendwie Push-Mitteilungen?
Ja, aber nicht in der Form. Also da kriegst du jetzt ja nicht jedes Mal, wenn einer deiner Freunde irgendeine Aktion macht, dass du dann einen Push kriegst. Also wird's ja blöd. Und genau das wirst du dabei wahrscheinlich dann auch werden, weil
deswegen sag ich, irgendwo
nervt.
Wenn ich eine App habe, die mir Push-Mitteilungen, also warum sollte ich sagen, der Launcher kann jetzt etwas, was mir die App vielleicht mit Push-Mitteilung auch könnte, aber bei der App habe ich es nicht eingeschaltet, weil es mich totspammen würde.
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich denke schon, dass das leider recht gut ankommen wird, weil auch wenn man so in den Foren mal liest, da waren schon viele Leute doch sehr begeistert und es kam natürlich auch wieder der Aufschrei hier, ja, hier iOS, die sollen sich doch mal eine Scheibe davon abschneiden, so sieht heutzutage ein mobiles Betriebssystem aus und bla, irgendwie. Welchen Gedanken ich so ein bisschen gefasst hatte, den ich sehr interessant finde, im Endeffekt hat Google mit Android eh schon das Problem, dass viele Anbieter, die jetzt ein Android-Telefon rausbringen, nicht einfach ein Android drauflassen, sondern ihren eigenen Quatsch da rein machen. Und Samsung in erster Linie halt meistens. Und jetzt haben wir halt ein weiteres Betriebssystem, was auf ganz, einen weiteren Launcher, der auf ganz vielen Mobiltelefonen laufen wird, der wieder an den ganzen Google-Diensten vorbeigeht. Und ich frage mich, wie lange wird Google jetzt überhaupt noch Interesse dran haben, das Thema Android weiter zu verfolgen? Ich meine, Android wird es natürlich weiterhin geben, weil es ist Open Source. Es wird halt irgendwo notfalls auch von den Anbietern geforkt werden können und dann halt jeder sein eigenes. Aber so dieser Grundgedanke hinter Android, dass ich ja eigentlich eine einheitliche Plattform haben möchte, die ist ja eh schon lange mehr oder weniger gestorben. Also außer den Nexus-Geräten hat ja keiner ein pures Android auf seinem Handy, sondern immer diese doch sehr stark angepassten Versionen. Mit allem, was dazugehört, wie Mario ja so schön gesagt hatte, dass halt auch der ein oder andere, das ein oder andere Sicherheitsloch noch eingebaut wird, netterweise. Und dass der ein oder andere Dienst dann eben anders genutzt wird, als ursprünglich von Google mal gedacht, dass ich halt eben nicht alle Informationen direkt an Google weitergebe. Und jetzt mit dem Facebook-Teil wird es natürlich noch schlimmer werden. Also dann kann ich mir gut vorstellen, dass eben man gar nicht, also im Endeffekt, meistens hat Google was davon, wenn ich einfach nur surfe, weil ich halt in Google irgendwas eingebe, sie mir in dem Moment Werbung anzeigen können und natürlich auch so ein bisschen was über mich lernen dadurch. Und wenn ich jetzt aber eben nicht mehr im Netz surfe, sondern alternativ, weil mein Handy mich ständig mit irgendwelchen Sachen nervt, die gerade in meinem Freundeskreis passiert sind, ich natürlich damit beschäftigt bin und nicht mehr aus Langeweile im Internet surfe. Weswegen Google natürlich auch weniger Traffic einfach dadurch bekommen wird, wenn die Leute mehr mit ihrem Telefon innerhalb von Facebook dann unterwegs sind. Und irgendwann, also ich glaube, es war ja eh so, dass es da schon oftmals Meldungen gab, dass Google an Android kein Geld verdient. Und wenn jetzt dann sowas noch mehr Trend wird, dann wird es natürlich noch immer uninteressanter werden für Google, da noch viel, viel dran zu machen.
Ich kenne jetzt halt das Werbefinanzierungsmodell nicht. Ich hätte mir halt auch vorstellen können, dass zum Beispiel, wenn eine Facebook-Werbung kommt, egal jetzt über diesen Launcher oder über die App, dass dann halt gesagt wird, okay, 80% der Einnahmen davon gehen an Facebook, 20% an Android oder an Google in dem Fall, weil es halt die Basis darunter ist. Da kenne ich jetzt die.
Nee, aber das ist ja den Facebook egal. Dass den da
Werbehintergrund nicht.
Nee, da. Also, das ist jetzt, wenn ich in meiner App Werbung schalte, wo dann auch einer vielleicht draufklickt, dann gebe ich doch nicht dem, der mir netterweise das Betriebssystem geschenkt hat, was davon ab. Also, wäre ja schon blöd. Das wird der Herr Zuckerberg sich anders überlegt haben.
Ja, gut, der Herr Zuckerberg sagt ja nicht oder bestimmt ja nicht, wie die Werbeleute die Finanzierung übernehmen. Also die so gesehen sagen die Leute zu ihm, ja, sie wollen bei ihm Werbung schalten und der Herr Zuckerberg macht ja da nicht da die Regel und sagt über Google hinweg, okay, eigentlich gibt's bei Android diese Regelung 20-80 oder wie auch immer, aber ich nehme die 100.
Nee, gibt's ja nichts. Also Google verschenkt das, es gibt halt ein paar Lizenzgebühren, die anfallen, die sind aber in erster Linie für, ich glaube, Microsoft und ich weiß gar nicht, wer noch was kriegt. Also es gibt da so irgendwie ein paar Dollar pro Lizenz, die aber nicht an Google geht, sondern halt die an irgendwelche Patentrolle oder ja, weiß ich nicht, wen geht. Und Google hofft halt nur, dass die Leute durch dieses Betriebssystem eben viel im Netz unterwegs sind und dadurch eben viel Werbung konsumieren können und viel Daten generieren, die man dann mitliest. Das war ja auch so schön. In irgendeinem Vortrag hat einer dieser Google-Menschen ja mal, wo er so ein bisschen so die Zukunft aufzeigen wollte und nach dem Motto, also es ging halt um Google Now. Und Google Now heißt ja, oder hat ja so ein bisschen das, ich zeige dir einfach die Informationen, die für dich in dem Moment relevant sind. Und hat das halt ein bisschen unglücklich ausgedrückt, weil er hat halt gesagt, wir wissen ja eh alles über euch. Dann können wir euch ja auch ne, zeigen, wenn euer Flugzeug ein bisschen später geht oder sowas. Und woher wissen sie, dass ich dann und dann meinen Flieger gebucht habe? Ja, weil sie einfach die E-Mail lesen konnten, weil ich die mit dem Google-Mail-Konto die Reservierungsbestätigung gekriegt habe oder sowas, ja. Und das ist halt schon so ein bisschen blauäugig gewesen, das so zu sagen, weil es natürlich dann doch so, ihr wisst alles über uns. Das ging ein bisschen nach hinten los. Aber das ist natürlich die Intention von Google an der Stelle. Naja, auf jeden Fall, ich sehe da so ein bisschen jetzt, wenn so den ersten Stein, der ein bisschen ins Rollen gekommen ist, was das Ende von Android angeht jetzt mit dem Google Home.
Also Ende
von Android. Facebook Home, Entschuldigung. Facebook
Ende
Home.
Von Android sehe ich noch bei weitem nicht. Also das ist...
Also es wird dann vielleicht irgendwann geforkt, und aber dass irgendwann Google sagt, leckt uns doch mal alle am Arsch, ihr habt da euren Scheiß und wir machen jetzt wieder anständige iOS-Apps und...
Also, das kann auch nur ein Apple-Jünger sagen. Auf jeden Fall, ich glaube eher, dass das jetzt so ein, also ich sehe das weniger dramatisch in die Richtung, ich glaube eher, dass das so ein, wie nennt man das jetzt am besten, so ein Griff nach Strohhalmen von Facebook in der Form ist, der Grund, weswegen der Aktienkurs ja damals so abgestürzt ist. Die sind an die Börse gegangen und juhu, wir haben, was weiß ich, 800 Millionen potenzielle Werbekunden. Und dann ist erstmal aufgefallen, ja, es gibt so und so viele Fake-Accounts. Deswegen ist ja diese, wo ich immer noch, also wie gesagt, ich kann das mit dem Facebook nicht so wirklich verstehen, aber diese Stasi-Aktion von Facebook.
Lehn dich wieder an, weil sonst haben mich zu viel
übersprechen hier. Ich finde diese Aktion von Facebook, wo, wenn du einen Account hattest mit einem falschen Namen, wo Freunde von dir, wenn sie sich eingeloggt haben, ein Bild von dir gesehen haben und dann gefragt wurden, ist das wirklich der und der? Und
ist das wirklich Mickey Mouse?
Wo man sich so gedacht hat, so, gut, okay, hallo Facebook, Stasi. Auf jeden Fall haben sie damit versucht, die Fake-Accounts größtenteils rauszubekommen. Aus dem Grund, dass das nicht die 800 Millionen Werbekunden waren, sondern sie aufgefallen ist, wir haben nicht so viele Werbekunden. Deswegen wollen sie erstmal die Fake-Accounts raushaben.
Ja, sie haben wohl auch irgendwie immer Probleme auf mobilen Geräten irgendwie mit Werbung was zu machen.
Genau, das ist
wohl
auch so ein. Genau, weil du hast einen viel kleineren Bildschirm, kannst nicht so viel Werbung anzeigen. Und ich glaube, dass das jetzt halt sowas ist, so wir wollen auf dem Handymarkt doch mehr Werbung schalten können und mehr präsenter werden, dass wir ja, wir haben damals gesprochen von 800 Millionen, dann ist es auf 500 Millionen runtergegangen und dann ist mit den ganzen Mobiltelefonen ist auch noch einiges runtergerechnet worden. So jetzt dieses, so schlecht sind wir eigentlich gar nicht. Wir haben doch viel mehr Werbepotenzial, dass das so in die Richtung geht, die Einführung davon. Weil wie gesagt, das ist ja der Wert von Facebook, die Anzahl der potenziellen Werbekunden.
Mhm. Ja, okay. Mark my words, in einem Jahr sprechen wir uns wieder, wie es dann, wie es mit Android dann aussieht. Ob das Facebook Home wirklich so ein bisschen das Ende eingeläutet hat. We will see. Okay, so, das war jetzt auch genug nicht Gaming-Relevantes, hoffentlich. Sonst, Mario kann jetzt abschalten. Er hat ja gesagt, er hört sich das nicht an.
Wir hätten noch so viel, wir könnten uns noch so lange über Facebook unterhalten und über den Sinn und Zweck dahinter. Und
also ich bin da ja, aber nur, um lustige Katzenvideos zu gucken.
Gut, das könnte man jetzt auch ohne Facebook.
Ja, müsste ich aber direkt auf YouTube immer die Dinger mir raussuchen selber und sowas. Und da, nein, nicht lustig, aber im Prinzip diese ganzen Pickdumps und Webfails und was auch immer, die sind halt auch alle versammelt und man muss dann nicht 25 Seiten durchklicken und hat immer alles doppelt, sondern man kriegt da so ein bisschen redaktionell aufbereitet die lustigsten Sachen so und sowas.
Egal mit wem ich spreche, so, warum bist du bei Facebook angemeldet? Ja, eigentlich brauche ich es nicht, aber ich benutze das, um mit meinen Freunden in Kontakt zu bleiben. Dann denke ich mir so, okay. Also A, wurde mal so ein Telefon erfunden, womit man mit Leuten auch sprechen kann. Und B, man kann bei denen vorbeifahren. Und auch dieses Ganze mit den Likes und ich drücke jetzt irgendwo drauf, dass ich es toll finde. Das ist so ein bisschen, das ist ja mittlerweile eine richtige Währung. Ne? Du kannst ja Unternehmen einkaufen, die dir Likes irgendwo geben. Dass du als Unternehmen sagst, hier, ich möchte mal gerne 5000 Likes für mein Produkt haben. Und dann generieren dir die 5000 Likes, weil das wirklich als Währung gilt. Und das ist so, also wie gesagt, mir erschließt sich diese gesamte Welt nicht so richtig. Und damit bin ich jetzt wahrscheinlich einer der wenigen.
Also du bist, glaube ich, der einzige Mensch, selbst mein Kater hat ja einen Facebook-Account, also du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der keinen Facebook-Account hat, glaube ich. Weiß nicht, ja, doch.
Würde ich fast behaupten. Nie erstellt, noch nie eingemeldet.
Noch nicht mal irgendein Fake-Ding?
Nein, noch nie.
Krass.
Ich habe Facebook auch noch nie aufgerufen, also weil das ist für mich ähnlich wie, da erschließt sich für mich eher noch Twitter. Aus dem Grund, dass, aber nicht von Privatpersonen, sondern ich mag das halt so wie von irgendwelchen Entwicklerstudios oder sowas, wenn da halt immer irgendwelche Sachen aus dem Entwicklerstudio rauskommen oder aus dem oder mal irgendwelche Links geschickt werden oder ähnliches, das erschließt sich mir noch eher.
Hast du denn einen Twitter-Account?
Nein.
Auch nicht?
Ah. Da lese ich wenn mal, aber das ist...
Was willst du eigentlich hier? Hast du eigentlich irgendwie das Thema verstanden, oder?
Twitter und Facebook erschließt sich mir gar nicht. Ich finde es halt ja, auch.
Aber Twitter ist doch, also ich meine, Twitter ist halt eigentlich schon wieder von gestern. Von daher, wenn du jetzt gesagt hättest, nein, Twitter ist so 2009. Hab ich meinen Account gelöscht und bin jetzt bei up.net. Ne? Dann hätte ich halt hier gesagt, wow, ja, du bist ja ganz vorne mit dabei und cool und so. Weil ja Twitter in letzter Zeit zum personifizierten Übel mutiert. Weil ja viele Dienste da nicht mehr funktionieren werden und die Entwickler von Fremd-Apps nur noch so und so viel Zugänge jeweils haben. Also das heißt, wenn du jetzt eine Twitter-App entwickelst, dann kann die halt nur, ich sage einfach mal eine Zahl, 100.000 User maximal bekommen. So viel sind es, glaube ich, noch nicht mal. Und danach hast du halt eben keine Tokens mehr. Und wenn du keine Token, vor allen Dingen jemand, der jetzt ein Handy und ein iPhone hat oder sowas und vielleicht noch ein iPhone und ein iPad so rum hat und sich direkt auf beiden und auf dem die gleiche App installiert, hat er nur einmal gekauft, aber zwei Tokens verballert, die sind natürlich dann auch besonders blöd für solche Leute. Du kannst dir dann also schon ausrechnen, wie viel Geld du eigentlich maximal mit einer Twitter-App heutzutage noch verdienen kannst. Wenn die Tokens alle sind, dann sind sie alle, dann kann sich keiner mehr das Ding registrieren. Und da ist das Blöde. Ist halt lustig, wenn du jetzt mal im Play Store zum Beispiel guckst, da findest du so manche Twitter-Apps für einen absoluten Fantasiepreis. So von, weiß ich nicht, $99 oder $199 oder sowas. Einfach nur aus dem Grund, die soll halt einfach keiner mehr kaufen, weil die keine Tokens mehr haben. Mhm. Wenn sie die Dinge aber aus dem Play Store rausnehmen, dann können sie die auch nicht mehr updaten. Und sie wollen, oder du kannst es dann nicht mehr neu installieren oder sowas, weil aus dem Play Store ist aus dem Play Store. Ist halt ziemlich witzig. Und das ist jetzt ein Riesenproblem für die ganzen Twitter-Entwickler. Und da ist halt eben up.net, weil es jetzt, weil bei Twitter gilt halt auch, du bezahlst nichts dafür, also bist du das Produkt. Und bei up.net bezahlst du etwas. Das heißt, da bist du noch der Kunde. Und da bezahlst du halt nicht viel, irgendwie $3 im Monat oder sowas. Und die $3 werden dann sogar anteilig an verschiedene Entwickler von, also wenn du dann etwas für up.net entwickelst, dann bekommst du sogar von dem Geld, was die User eingezahlt haben, ein Teil wird nachher an die verschiedenen Entwickler von Clients ausgeschüttet und sowas. Also ganz viele coole Sachen. Ja, und das ist halt eigentlich so die Zukunft und das, was eigentlich ganz cool ist. Das Problem ist, dass auf Twitter halt eigentlich fast jeder ist und auf up.net halt eben noch fast keiner ist. Und ein Justin Bieber zum Beispiel niemals wahrscheinlich auf up.net zu finden sein wird. Und natürlich die meisten Leute, die jetzt Twitter nutzen, es auch eher machen, um Justin Bieber zu followen, als jetzt irgendwie.
Bist du Justin Bieber-Follower?
Ich bin kein Justin Bieber-Follower. Aber leider ist, wenn man sich mal so anguckt, wie viele Follower solche Leute haben und wie wenig Follower dann interessante Menschen haben. Naja.
Hast du ein Twitter-Konto?
Ich habe ein Twitter-Konto, ja. Besonders cool finde ich das Twitter-Konto der Führer. Weißt du, wem der folgt? Keim.
Ja. Hast du.
Du musst immer so, den gibt's wirklich.
Hast du denn. Was machst du mit deinem Twitter-Konto?
Ich folge halt schon ein paar Menschen, die ich interessant finde.
Du folgst so. Menschen, ja, okay.
So ein paar Podcasts auch und sowas. Aber ich nutze es auch nicht so exzessiv, weil auch, weiß ich nicht, zeitmäßig und sowas. Also ich persönlich twitter jetzt zum Beispiel nicht irgendwie, was ich gerade gegessen habe oder sowas, was ja auch einige Menschen machen. Das ist ja immer das Problem, was du bei Facebook eigentlich auch hast, dass da natürlich mal die ein oder andere interessante Info kommen kann, aber auch jede Menge geistiger Dünnschiss. Und das halt auszufiltern ist natürlich eine.
Ich finde es halt schon grausam, wenn ich irgendwo sehe, dass jemand Facebook online ist und dann so einen Status hat wie depressed. Oder
ja,
so.
Ja, ja.
Und du denkst dir dann so, okay, das ist jetzt eine Person, die möchte einfach nur, dass irgendjemand sie anschreibt.
Richtig.
So, das ist so, oh.
Naja.
Ja, aber wie gesagt, das ist, deswegen erschließt sich mir diese gesamte Welt nicht. Ich bin noch jemand, der Telefon benutzt, der Leute trifft, der eher mit Menschen so versucht zu kommunizieren, anstatt irgendwo die ganze Zeit nur irgendwas in den Chat reinzuhauen oder so.
Naja. Ich spare mir jedes Urteil an der Stelle. Gut, wie dem auch sei.
Sind wir jetzt erstmal mit Facebook und Twitter durch?
Ja. Das wäre halt auch mal interessant. Der Mario, der kann da auch noch was zu sagen, weil der ist, gerade was Twitter angeht, ist er auch recht früh dabei gewesen und hat, glaube ich, auch wirklich eher den Anspruch, dass er das auch nutzt. Dass er da halt auch wirklich mehr zum Beispiel auch irgendwann mal getwittert, als wir unsere erste Folge mit ihm zusammen fertig hatten. Und da gab es auch direkt noch zwei, drei, die das retweetet haben. Man lernt schon diese ganzen Worte.
Dieses Retweet, hat es auch einer geliked?
Nee, liken tut man das dann nicht. Liken kann man nur auf Facebook. Ach ja. Naja, böse Welt. Aber ich finde es krass, dass du es wirklich schaffst, dich dem Ganzen so lange zu verweigern. Aber
was heißt verweigern? Also mir schließt sich der Sinn einfach nicht. Also ich weiß nicht, was ich da. Für mich ist so, was soll ich da Informationen über mich reinschreiben? Weil die Personen, die mich kennen, haben die Informationen. Die Personen, die mich nicht kennen, brauchen die Information nicht. Also was habe ich dann davon?
Das ist immer das Lustige, wenn man sich dann über irgendwelche Sachen beschwert, aber man hat es ja selber reingeschrieben. Also.
Richtig. Oder ja. Ich verstehe auch nicht, das haben mir viele Leute schon erzählt, die treffen irgendjemanden auf einer Party, wechseln vier Worte mit denen und dann kriegen sie danach am nächsten Tag eine Facebook-Einladung. Und dann sagt man sich so, wie viele Freunde hast du denn auf Facebook? Okay, ich habe 400 Freunde. Wie viel davon hast du in den letzten zwei Jahren getroffen? Vier oder so? Ne, aber das ist generell ein Problem was heißt Problem? Die einen sehen es als Problem, die anderen nicht. Der heutigen Zeit, mit Handys und allem Möglichen. Es ist dieses typische Bild. Du siehst irgendwo Leute zusammen am Tisch sitzen in der Kneipe. Früher warst du, die haben sich alle unterhalten. Heute hast du so vier davon gucken auf ihrem Handy rum, zwei davon unterhalten sich vielleicht kurz. Da gibt's auch ein lustiges Spiel, was ein Arbeitskollege von uns mir letztens noch erzählt hat. Ich habe irgendwo ein Bild davon gesehen. Er macht das konsequent mit seinen Freunden. Dass wenn die irgendwo zusammen unterwegs sind oder irgendwo essen sind oder sowas, legen die alle ihre Handys in der Mitte auf dem Tisch übereinander. Und der Erste, der irgendwie sein Handy greift oder checkt oder sowas, muss die Rechnung bezahlen.
Okay.
Und dass sie sich in Ruhe unterhalten können. Und wenn jemand wirklich zu seinem Handy greift, das gibt ja wirklich einige, die da nicht die...
Ist es denn so, dass jedes Mal irgendjemand zum Handy gegriffen hat oder haben sie es bisher geschafft, dass immer noch jeder seine Rechnung selber zahlen musste?
Das ist jetzt nicht überliefert. Also da habe ich ihn...
Ach, das ist natürlich nicht schlecht recherchiert an der Stelle.
Nicht weit dazu gefragt. Aber ich finde die Idee an sich schon ganz nett. Weil ich habe auch einen Kollegen, der... ist egal, ob du mit dem Film guckst oder ähnliches, der ist 85% bis 90% der Zeit ständig nur dabei, irgendwas entweder bei Facebook nachzugucken oder irgendjemandem zu schreiben oder also du kannst mit dem wirklich einen Film gucken und der ist 5% bis maximal 10% bei der Sache zum Beispiel. Also es ist, erschließt sich mir wirklich nicht. Also das kann ich nicht nachvollziehen.
Ich habe immer, wenn ich mich, wenn ich mich mit Mario und seiner Freundin und meiner Freundin, wenn wir uns dann zu viert mal treffen, dann haben Mario und ich auch immer Handyverbot. Dabei, wir zeigen uns gegenseitig halt einfach was auf unseren Handys, was interessant ist. Mhm. Aber wir haben dann immer Handyverbot. Also ich zumindest. Ich glaube, Mario nicht, steht nicht so unter dem Pantoffel, aber ich habe Handyverbot. Ja, traurige Welt. Naja, so, genug dazu. Ich habe mich ja, also ich bin ja quasi bekehrter Apple-Jünger geworden irgendwann, wie du mich nennen würdest. Ich würde einfach sagen, ich mag die Produkte ganz gerne.
Das ist leicht untertrieben.
Und der Hauptgrund, warum ich immer, wenn mich einer fragt, was findest du daran gut, ist das Erste, was ich immer sagen würde, ja, das läuft halt einfach. Man muss halt nicht rumbasteln und so. Und jetzt habe ich halt ganz lange Zeit mich immer darüber gefreut, dass das alles so toll läuft und dass man halt nicht basteln muss und dass das anders funktioniert einfach. Da bin ich neulich in so ein tiefes Loch gefallen irgendwie. Weil so die Zeit, wo man noch immer an seinem Rechner rumgeschraubt hat und irgendwelche CPU-Charts und GPU-Charts verglichen hat und dann mal irgendwie wieder eine Kleinigkeit aufgerüstet hat und sich dann gefreut hat, dass man in 3D Mark jetzt noch mal ein paar Punkte mehr hatte und hat dann irgendwelche Battles da ausgetragen, welcher Rechner jetzt schneller ist und so. Das fehlt mir. Und da war ich sogar neulich so verzweifelt, dass ich glaube, ich hatte dir ja auch gesagt, dass ich überlege, mir wieder einen PC zu bauen. Und Anwendungsfall wusste ich noch nicht so recht. Also ich tendierte dann dazu, wirklich so meine eigene Steambox zu bauen, die dann unterm Fernseher steht und dann als einfach Deluxe-Spielekonsole quasi mit einem Steam drauf den Fernseher befeuert. Oder dann hatte ich noch die Idee gehabt, irgendwas zu bauen, wo so virtuelle Maschinen drauf laufen, wo ich dann halt zwar trotzdem am Schreibtisch sitzen kann und einfach nur per Remote Desktop oder sowas draufgehe, aber da dann halt irgendwie, das brauchte ich halt, weil ich für die Firma mal irgendwas wieder probieren wollte und war es halt so lästig, das jetzt irgendwie auf dem Laptop zu machen, weil es so langsam war. Da habe ich gedacht, da komm, wenn du jetzt mal eben schnell deinen eigenen Server hier installieren könntest, wäre schon cool, dann könntest du noch ein paar Sachen mehr ausprobieren. Und das war halt noch so eine Idee und so, naja, aber dann ist mir halt aufgefallen, dass ich da doch jetzt so nach 5 Jahren total raus bin aus dem Thema. Und deswegen hatte ich ja dann irgendwann mal gesagt, wir könnten uns mal über Gaming-PCs unterhalten ein bisschen. Weil du ja, glaube ich, noch ein bisschen mehr am Ball geblieben bist.
Ein oder andere habe ich mir nochmal angeschaut,
ja. Richtig. Ja, und da der Mario irgendwann mal gesagt hat, als wir das so als Themenvorschlag gesammelt haben, dass er da eh keinen Bock drauf hätte, ist das ja heute die Gelegenheit, wo er nicht dabei ist, einfach mal, wie hast du so schön gesagt, let's talk the shit out of gaming PCs. Okay, ja. Uns dann mal ausgiebig drüber unterhalten zu können.
Genau. So. Also es ist natürlich ein sehr, sehr weites Feld, was wir, würde ich sagen, Step by Step so durchgehen. Das geht ja von einem selbstgebauten PC. Selbst ein selbstgebauter PC ist immer noch ein riesengroßes Feld, nämlich ein Barebone, nämlich ein MIDI Tower, nämlich ein, will ich den Geräusch optimieren, will ich den Leistungsoptimieren, denke ich vielleicht sogar über eine Wasserkühlung nach.
Also genau, bevor wir da, also als erstes mal, wie fängt man das Thema denn an? Überlege ich mir als erstes mal, was will ich eigentlich damit machen? Oder fange ich damit an, was will ich eigentlich, was kann ich ausgeben?
Also als erstes sollte man sich überlegen, was macht man überhaupt mit seinem Rechner? Also es ist, selbst wenn man jetzt nur die Unterscheidung hat in surf ich mehr im Internet und mach eigentlich nichts und spiele nur Zynga-Games oder
Facebook-Games.
Ist das nicht?
Achso, ist das
das Gleiche? Ziemlich das Gleiche, okay. Ja. Oder ich spiele wirklich auch die ganz normalen Vollpreistitel und Standardspiele. Und selbst wenn ich das habe, wenn ich sage, ich spiele Vollpreistitel, selbst dann muss ich mir noch überlegen, spiele ich Ego-Shooter oder spiele ich Strategiespiele? Weil das macht nochmal einen riesengroßen Unterschied, was ich an Hardware brauche. Also erstmal sollte ich mir überlegen, was ist mein Anwendungsfall? Bin ich eher so der Zockertyp, der auch alles in höchsten Einstellungen spielen will? Oder reicht es mir, wenn ich meine Strategiespiele in hohen Einstellungen spielen kann und wenn ich mal einen Ego-Shooter zwischendurch spielen will, dann muss ich halt, kann ich nicht ultra hoch und alles auf Höchstes oder kann die Kantenglättung nicht mit einschalten, sondern kann halt nur in hohen Details und ohne Kantenglättung spielen oder ähnliches. Also das sollte ich mir halt vorher überlegen, was ist da mein Ziel. Dadurch definiert sich das Budget, was man bereitstellen sollte, schon fast automatisch. Also man kann erst mal überlegen, was will ich überhaupt damit machen, und dann kann man sein Budget noch im engen Rahmen dazu anpassen.
Also ich will alles machen und will 200 Euro ausgeben.
Richtig, das klappt nicht unbedingt. Aber es klappt halt, indem man jetzt, also ich sag mal, wenn man sich überlegt, man möchte einen PC haben, mit dem man vernünftig spielen kann, aber die Sache nicht in allerhöchsten Details spielen kann, dann landet man halt so, dass man sich dann noch entscheiden kann, ob man 700 oder 1000 Euro ausgeben will. Mhm. Dann kann man sich in so einem mittelmäßigen Rahmen noch bewegen, aber man kann dann jetzt nicht mehr sagen, okay, ich möchte jetzt nur 500 Euro ausgeben oder so. Sollte man sich halt vorher überlegen. Und also das ist das Erste, was man sich überlegen sollte, Anwendungsfall. Das Zweite, was man sich überlegen sollte, was auch einen Riesenunterschied macht, und das rechne ich jetzt hier einfach mal mit rein, ist, möchte ich nur zu Hause an meinem Schreibtisch spielen oder möchte ich auch mal spielen, wenn ich unterwegs bin? Und wenn man nicht dann wieder spielen will, wenn man unterwegs ist, dann muss man über ein Gaming-Notebook nachdenken.
Ja gut, das ist nochmal, glaube ich, ein ganz eigenes Thema für sich. Also
ja, das ist halt...
Weil da hast du ja aber dann, also jetzt einfach da... Gibt es ja kein selber Bauen mehr oder irgendwas, sondern da hast du halt, okay, dann brauche ich halt ein Gaming-Notebook. Und dann
ja, da gibt es halt dann noch Konfigurieren und Ähnliches. Also es gibt dann auch noch wieder die Hersteller, wo man fertige kauft, und wieder die Hersteller, wo man konfigurieren kann und sich das zusammenstellen kann. Also es ist nur mittlerweile so, dass ich merke es auch, desto mehr Leute ich treffe, die auch mal so nebenbei spielen und so, da ist bei vielen so, dass sie sich mittlerweile überlegen, eher ein Notebook dahin zu stellen, dass sie es halt auch überall mal nutzen können. Gut, jetzt mittlerweile hat ja so gut wie jeder sich ein Tablet gekauft, was er dann unterwegs mitnimmt, um irgendwelche Sachen zu checken, was dann maximal nur noch für Zynga Games ausreicht. Oder wo man mit den richtigen Hardcore-Titel nicht mehr spielen kann. Aber zurück zu den Gaming-PCs. Ja, man sollte sich überlegen, was will ich damit machen? Wie stark soll der beansprucht werden? Und dann kann ich dementsprechend mein Budget leicht anpassen. Und dann, sobald ich das gemacht habe, sollte man sich überlegen, wie gut man sich mit dem Zusammenbauen denn auskennt. Ich meine, mittlerweile ist es wirklich sehr leicht geworden.
Okay, es ist also sehr leicht geworden, aber kannst du bitte die kleine Erfahrungsgeschichte...
Also ich kann zwei Erfahrungsgeschichten dazu sagen. Die erste Erfahrungsgeschichte ist, dass zu meinen Ausbildungszeiten mal ein Arbeitskollege mich gefragt hat, ob ich ihm helfen könnte, einen PC zusammenzubauen. Und er gesagt hat, er würde die Einzelteile schon mal bestellen und ich soll dann vorbeikommen und ihm helfen, das aufzubauen. Und an dem Tag, wo ich dann den Termin mit ihm gemacht habe, hat er gesagt, ja, die Teile sind jetzt hier. Er hätte auch schon Lötkolben dahingestellt, wie schwierig das denn werden würde. Also ICs einlöten könnte er. Da habe ich ihm gesagt, ja gut, also das ist mehr so ein bisschen rein, nur Stecken von Karten in Slots und Ähnlichem. Also der hat sich selbst etwas schwieriger vorgestellt, als es wirklich ist. Und gleichzeitig kennen wir noch jemanden, der nicht mehr genannt wird, der seinen Rechner mal zusammengebaut hat und das aber auch mehr so quick and dirty gemacht hat und nicht drüber nachgedacht hat, ob man vielleicht einen...
Ich war ja zufällig Zeuge dieses Phänomens. Also das müssen wir schon... Der Spannungsbogen muss noch ein bisschen aufgespannt werden. Also er hat den alleine versucht zusammenzubauen, hatte sich die Teile bei Atelco gekauft. Was, Atelco?
Ich glaube, Atelco.
Hat sich die da zusammengekauft und hat die dann zu Hause schön angefangen zusammenzubauen und hat sich dann bei uns gemeldet, beziehungsweise beim Bastian gemeldet, dass das Gerät nicht angeht. Und
ich glaube, es war, dass es sofort wieder ausgeht.
Ging auf jeden Fall nicht. Und dann sind wir dann beide zu ihm hingefahren und uns zufällig an einem Tag getroffen hatten. Und haben uns das Gerät angeguckt und irgendwann stellte, glaube ich, sogar ich dann die Frage, hast du denn diese Abstand?
Nein, ich hab gesagt, das Mainboard ist auffällig nah am Gehäuse.
Ja, und dann kam halt die Frage, hast du denn diese Abstandhalter da reingeschraubt? Und dann war seine Antwort, welcher Abstandhalter? Und da wussten zwei Leute genau, warum der PC nicht richtig funktioniert. Und einer wusste immer noch nicht, was gerade passiert. Und er hat halt das Mainboard, was ja unten so doch das ein oder andere leitende Teil hat, einfach direkt auf
die Gehäusewand
geschraubt, die auch ein bisschen leitend war.
Ja, also so eine Platine mit aufgelöteten Teilen direkt hart auf ein Metall, auf eine Metallplatte zu schrauben, kann zu Kurzschlüssen führen. Auf jeden Fall ist dann, nachdem wir die Abstandhalter dann reingeschraubt haben, funktionierte der PC einwandfrei.
Nee, er funktionierte nur so halb einwandfrei. Also ich glaube, das Board hatte einen Schuss weg gehabt, der hat das doch nachher nochmal umgetauscht.
Da kann ich mich nicht
mehr dran erinnern. Es funktionierte zwar, aber es stürzte doch nochmal. Also es stürzte auffällig oft ab.
Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber ich glaube, dann wird er gesagt haben, es war von vornherein kaputt.
Ja, ja, klar. Also, ja, er wird nicht gesagt haben, ich habe es direkt drauf.
Ich weiß es nicht mehr.
Das war sehr witzig hier.
Also man sollte sich so seiner Engineering-Skills bewusst sein und wissen, wie inwieweit man sowas zusammenschrauben kann. Es ist nicht wirklich schwierig. Also es ist wenn man sich ein bisschen Zeit dafür nimmt und nicht versucht, es schnell zusammenzubauen, sondern sich ganz in Ruhe auch die Anleitung dazu durchliest, dann ist es auch für den IT-Line möglich, sowas zusammenzubauen. Aber wenn man sich natürlich sowas fertig zusammenbauen lässt und auch die richtigen Hersteller wählt, um sich sowas fertig zusammenbauen zu lassen, hat man halt den großen Vorteil, dass die einem schon alles einrichten, die Treiber richtig konfigurieren, die neuesten Treiber installieren und man bezahlt halt etwas mehr, aber hat dafür dann das fertige Produkt und muss sich nicht mehr darum kümmern, alles selbst zusammenzubauen. Ist dann halt ein kleines bisschen teurer, aber
Also sprich, ich hab drei Möglichkeiten. Entweder ich kaufe mir ein komplett fertig, also ich kaufe mir einfach ein, ich sage jetzt einfach mal einen Dell oder einen Acer oder einen der ist fix und fertig konfiguriert, also so wie er ist. Vielleicht habe ich zwei, drei Produktvariationen noch, aber so kaufe ich mir den halt. Variante 1, Variante 2. Ich weiß ein bisschen mehr über PCs, habe aber auch keinen Nerv, das selber zusammenzubauen oder sowas. Und dann suche ich mir halt einfach einen Anbieter, der Custom-Made PCs anbietet, wo ich dann einfach mir selber zusammenklicken kann, was ich eigentlich haben möchte. So, weißt du da auswendig zwei, drei Seiten, wo man das guten Gewissens machen kann? Ich glaube, du hast da eine, die du immer empfiehlst.
Ja, also das Zusammenklicken, da die sowieso später noch dazu kommen, aber die Seite, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist hardware4u.net, also mit Hardware, dann eine 4, dann ein U und dann .net, die wirklich einen sehr, sehr guten Job machen und auch in Testberichten immer ganz vorne mit dabei sind. Da hat man halt nur das Problem, in Anführungsstrichen, dass man zwei, drei Wochen auf seinen Rechner warten muss, weil die wirklich jedes Bauteil prüfen, den zusammenbauen, installieren, die neuesten Treiber installieren, die richtigen Treibereinstellungen schon vornehmen, dann durchtesten, ob auch wirklich alles so funktioniert, wie es soll und einem das dann irgendwann zuschicken. Leisten wirklich eine sehr, sehr ordentliche Arbeit. Ich habe auch schon mit Personen gesprochen, die auf meine Empfehlung hin da bestellt haben und dann getestet haben. Also jetzt nicht nur aus Zeitschriften, sondern auch Realerfahrung. Und die waren auch sehr, sehr zufrieden, war genau so, wie sie es haben wollten, wie sie es vorgestellt haben. Und also die kann ich sehr, sehr empfehlen. Bei Dell gibt es sowas ja auch. Dell-Rechner an sich sind nie schlecht, sind wirklich gut. Aber es immer noch mal ein kleiner Aufschlag obendrauf, das ist dafür, dass es halt ein Dell-Rechner dann ist. Also da würde ich
Wobei, hat Dell selber denn auch spieletaugliche PCs oder sind das halt nur die Alienware-PCs, die ja mittlerweile
Ja, bei den Alienware ist ja noch mal eine Spezialsparte. Das ist ähnlich wie bei den PCs, auch bei den Notebooks, da hast du ja die Wahl, entweder du nimmst den Alienware oder es gibt dann noch diese XPS-Serie.
Ach so, okay, von die sind also auch
Die gibt es auch noch, das ist so.
Aber das ist ja, das muss man ja auch gerade mal vielleicht einmal sagen, dass Spiele-PCs schon die anspruchsvollsten, also oder Spiele schon die größte Anforderung am PC-Hardware stellen, die wir heutzutage überhaupt irgendwo haben. Ne?
Spiele sind der Grund, dass es überhaupt so immer weiterentwickelt wird und genau. So schnelle Rechner gibt.
Genau, und deswegen ist natürlich dann auch ein 300-Euro Mediamarkt-PC nicht unbedingt die richtige Wahl, wenn ich sage, ich will damit exzessiv Crysis auf allen möglichen Detailstufen spielen können und sowas.
Richtig.
Okay, genau. Und deswegen, als du gerade sagtest, bei Dell, da hatte ich auch erstmal gedacht, so, was will ich denn mir so ein Office-PC da hinstellen? Aber es gibt, okay, diese XPS-Serie. Okay, also auch eine spieletaugliche Serie von Dell genau. Direkt. Okay.
Gibt's auch spieletauglich. Und Alienware ist dann halt nochmal ein Step höher. Das ist dann so dieses absolut schnellste, was es aus
und der Richtung gibt. Und auch wieder für Leute, die gerne ein bisschen mehr
richtig
bezahlen. Also
da bezahlt man
wo
dann
man auch gerne auch mal wieder 10% mehr bezahlt.
da bezahlt man dann nochmal ein bisschen dafür, dass da so ein Alien-Kopf mit leuchtenden Augen drauf ist. Und aber dafür ist das halt dann die Creme de la Creme der Komponenten.
Sheldon Cooper in Big Bang Theory hat auch übrigens einen Alienware-Laptop, oder?
Meine, die haben ja, diverse. Der hat einen Alienware, aber Leonard hat einen Dell XPS.
Okay.
Also ist beides Dell, ja.
Naja, okay.
Das heißt, Alienware war früher ja eigenständig, ist dann irgendwann von Dell gekauft worden. Und früher war halt immer Alienware bekannt dafür.
Apropos Dell, ganz kurz. Hast ja mitgekriegt, dass der seine Firma zurückkaufen wollte, der Mensch da, ne? Mhm. Und irgendeiner trollt den und hat einfach mehr geboten. Ziemlich cool gerade. Oh, gespannt, okay, was da, weil er wollte halt quasi mit seinem Privatvermögen und mit diversen Investoren, ich weiß es gerade nicht, wie heißt es, ist halt der Dell-Gründer, wollte halt quasi Dell wieder von der Börse nehmen, indem er halt eben die Aktien alle zurückkauft und hat halt einen Kurs aufgerufen, zu dem er die zurückkaufen würde und halt irgendeiner trollt den und bietet mehr. Das ist halt ziemlich cool. Und jetzt ist der Ausgang offen, was jetzt passiert. Naja, aber nur so als Exkurs.
Mhm, okay, also Gaming-PCs. Wir sind jetzt so ein bisschen abgedriftet schon in Richtung Hersteller und wo man was wie machen kann.
Das ist ja unser Markenzeichen, dass wir irgendwie es nicht schaffen, strukturiert irgendwas zu machen.
Genau. Gehen wir nochmal zurück zum Thema. Also wir haben uns jetzt entschieden, gehen wir mal die verschiedenen Szenarien durch.
Wir fangen damit an. Ich weiß, was ich mit dem Gerät machen möchte. Ich sage jetzt mal ganz konkret, wir spielen einfach mal meinen Fall hier durch. Ich habe da unten im Regal noch ein bisschen Platz und auch so, dass ich es da hinstellen kann, dass es vielleicht meine Freundin gar nicht merkt, dass ich mich nicht rechtfertigen muss, warum da unten was Neues steht. Wir stellen da jetzt einen kleinen Gaming-PC hin. So, schon mal die
Anforderung 1, es muss klein sein.
Anforderung 1, es muss klein sein und vielleicht auch nicht ganz so laut wie die alte Xbox.
Dann sollte man auf jeden Fall zu einem Barebone greifen.
So, dann sollte man zu einem Barebone greifen. Okay, Barebone heißt was?
Barebone ist sind kleine Mini-ATX-PCs, die ja von der Größe her etwas größer sind. Kann man sich so ungefähr vorstellen, wenn man so weiß, wie groß die Wii U ist, dann so zwei bis drei Wii Us übereinander gestapelt, könnte man so sagen. Ja.
Also es ist ein. Und da mit einer Gaming-Karte drin, das wird aber knapp.
Ja, man darf dann halt, also da, es gibt Gaming Barebones, die auch Dual-Slot-Grafikkarten unterstützen. Vielleicht dazu ganz kurz gesagt, bei Grafikkarten gibt es Dual-Slot-Grafikkarten oder Single-Slot-Grafikkarten. Die Dual-Slot-Grafikkarten werden halt so genannt, weil sie zwei PCI-Slots belegen oder die Breite von zwei PCI-Slots belegen, weil sie noch einen großen Lüfter oben drauf gebaut haben. Und die unterstützen Dual-Slot-Grafikkarten. Man sollte jetzt aber da bei einem Barebone sich nicht unbedingt für die schnellste, neueste, beste entscheiden, sondern sich eher für eine entscheiden, die Mid-Range ist und dafür aber einen vernünftigen Kühler drauf hat und dann passt das. Dann hat man halt nicht die absolute Killer-Grafikkarte, die gerade auf dem Markt ist, aber immer noch eine vernünftige, die alles so darstellen kann.
Okay, alternativ wäre halt ein Midi oder Big Tower.
Genau.
Noch das Mögliche gewesen. Midi Tower einfach.
Das, Midi ist halt so Standard, den man so kennt.
Und ein Big Tower ist dann halt für die absoluten.
Die Freaks, großen, hohen. Die man aber eigentlich nur noch braucht, wenn man mehrere Laufwerke haben will. Und also die braucht man so standardmäßig.
Ich glaube, meinen letzten Big Tower, dass ich den gekauft habe, das ist jetzt auch Jahrzehnte her.
Ja, das ist wie gesagt, wenn ich jede Menge Laufwerke da oben drin habe und ähnliches, dann brauche ich das noch. Aber ansonsten ist das nicht mehr, wird das nicht mehr vertrieben. Auf jeden Fall die Barebone wäre dann auf jeden Fall die Wahl. Da gibt es auch wieder verschiedene Hersteller. Einer der bekanntesten Hersteller ist Shuttle. Die haben sehr, sehr viele auch im Angebot, auch in verschiedensten Konfigurationen. Man muss ja immer dann gucken, welchen Sockel man nimmt, weil das dann abhängig davon ist, welchen Prozessor man nehmen kann. Und Barebone besteht in der Regel da wirklich nur aus Gehäuse, Netzteil und Mainboard. Also man muss auch
Das Mainboard ist bei einem Barebone immer schon drin.
Genau.
Bei einem Midi oder Big Tower natürlich nicht.
Genau.
Da kann ich mir auch noch das Board ausholen.
In einem Barebone ist das Mainboard mit drin. Mhm. Und da kann ich dann halt dementsprechend mir meine Komponenten zu aussuchen. Ich sollte da jetzt wirklich dann halt so gucken, Prozessor ist nicht so ganz so kritisch. Prozessor kann ich ruhig einen schnelleren nehmen. Ich sollte halt nur aufpassen mit der Grafikkarte, weil die halt extrem viel Strom frisst. Und die die Netzteile von den Barebones nicht so die Power haben. Ich glaube, die stärkeren Shuttle haben dann so 350 Watt bis 400 Watt. Was jetzt nicht wirklich viel ist, wenn man eine Gaming-Karte reinhauen will. So eine aktuelle GeForce Top-of-the-Range-Grafikkarte, die zieht sich auch mal gerne alleine 300 Watt. Da muss man halt so ein bisschen aufpassen. Ist aber alles nicht weiter tragisch, denn wenn man auf so eine Homepage geht, wie zum Beispiel die von Shuttle, kann man sich zu jedem Barebone eine Kompatibilitäts- und Empfehlungsliste runterladen, die einem dann sagt, die Grafikkarten kann man da reinsetzen, ohne Probleme, ohne dass es irgendwelche, also A, passen sie und B, ist es auch von der Leistungsfähigkeit her, dass es passt. Auf jeden Fall so ein Barebone ist halt ein kleines Gerät, was nicht viel Platz einnimmt. Die Möglichkeit gibt, alle möglichen Standardkomponenten zu verbauen. Also man muss nicht auf spezielle Notebook-Technik zurückgreifen, sondern man kann Desktop-CPU reinbauen, Desktop-Grafikkarte reinbauen und bietet meistens einen 5¼-Zoll-Schacht, dass man halt ein CD-Laufwerk oder was auch immer einbauen kann und 2 bis 3 3,5-Zoll-Schächte für Festplatten. Und wie gesagt, dann Mainboard ist schon drin, kannst einen ganz normalen Standardrechner damit bauen, muss halt nur bei der Grafikkarte dich ein kleines bisschen zurücknehmen.
Okay, bei der Wahl des Mainboards lege ich mich ja im Prinzip schon fest, was ich nachher für eine CPU reinstecken möchte.
Genau, weil du den Sockel damit
bestimmst. Genau. Wie ist denn da aktuell das Verhältnis zu AMD und Intel? Also würdest du jetzt immer noch eher einen Intel-Prozessor reinpacken oder gibt es von AMD mittlerweile auch wieder ernstzunehmendere CPUs?
Also momentan sollte man eigentlich, es sei denn, man muss extrem aufs Budget achten, sollte man ansonsten auf jeden Fall Intel benutzen. Die AMDs sind ein bisschen günstiger, aber in den Testberichten und in den Benchmark-Vergleichen ist Intel immer das Nonplusultra und sind etwas ausgereifter, die CPUs von Intel. Und ich sag mal, ein i5 oder ein i7 sollte man sich da schon einbauen. i5 reicht, absolut. Also man muss keinen i7 haben, zwingend. Aber ich würde immer auf jeden Fall zu einem AMD.
Doch, man muss ein i7. Man muss ein i7 haben, wenn man für dich ständig irgendwelche
Videos rekodieren muss,
ja. Dinger rekodieren muss, genau. Der einzige Anwendungsfall, den ich bisher hatte, wo ich gesagt habe, puh, ein Glück, dass da ein paar Kerne mehr drin sind.
Also i5 reicht auf jeden Fall.
i5 sind Dual Cores in der Regel oder sind immer Dual Cores, ne? Mhm.
Und i7 ist sind Quad Cores, okay. Also nicht, ich glaube, es gibt sogar ein i7 Dual Core, aber in der Regel ist es Quad Core.
Okay.
Und wenn man die absolute Top of the Range da nimmt, das ist dann halt der Sockel 2011, heißt der momentan, von Intel, da sind dann die.
Ist das dann Ivy Bridge oder Sandy Bridge?
Es müsste Ivy Bridge sein. Okay. Bin ich 100% sicher.
Okay.
Auf jeden Fall ist der Sockel 2011 und da passen dann auch die großen i7 rein. Mhm. Da kann man noch gucken, die haben halt immer eine Bezeichnung, die entweder nur eine Zahl hat oder mit einem K endet. Wenn die Bezeichnung mit einem K endet bei dem Prozessor, heißt das, dass der einen freien Multiplikator hat. Mhm. Das heißt, ich kann, wenn ich übertakten will, da ein bisschen mehr mit rumspielen. Während ich das bei den Prozessoren, die kein K hinten dran haben, kann ich das halt nur über Voltage und über die Spannung machen. Was ja eher
unschön ist. Gut, aber über Takten ist jetzt ja aber auch so.
Das ist schon wieder ziemlich tiefgehend.
Genau, das ist auch, glaube ich, eine Sache, die man heutzutage nicht mehr unbedingt nötig hat, oder?
Also, nein, muss man nicht zwingend machen.
Ich meine, das ist auch so Anekdoten kennst du wahrscheinlich auch noch damals zu den guten alten AMD, was ist der K6? Gab es mal einen AMD K6?
Mhm.
Und da gab es irgendwie so Anleitungen, wo du mit einem Bleistift irgendwelche Kontakte verbinden musstest und dann war der irgendwie.
Das ist der Multiplikator freigeschaltet worden,
natürlich. Ja, und da konntest du dann wilde Sachen machen. Und ich weiß nicht, wie viele kaputte AMD-Prozessoren ich früher gesehen habe, mit irgendwelchen, wo die Ecke vom Die abgebrochen war, weil die ja noch nicht so eine schöne, so ein schönes Gehäuse drum hatten, wo du eigentlich nichts mehr falsch machen kannst. Das ist halt auch so, was man vielleicht mal sagen müsste. das weiß ich selbst noch aus meiner Erfahrung, die jetzt ein bisschen länger her ist, dass aber einfach so der Trend schon dahin geht, dass man die Dinger einfacher zusammenbauen kann. Ja. Dass man halt eigentlich relativ wenig Fehler noch machen kann. Dass man halt eben schon sehr viel Gewalt anbringen muss, um zum Beispiel einen RAM-Riegel noch falsch rum reinzustecken und ja, sowas. Das schaffen auch noch Leute, aber es wird schwerer.
Es ist mittlerweile, und es ist alles farblich kodiert, auch hinten die Anschlüsse, alles, was man anschließen muss, das ist, da kann man eigentlich kaum noch irgendwas
wo falsch. Auch die CPU hat keine kleinen Beinchen mehr, sondern im Prinzip sind die Beinchen jetzt einfach Kontakte und das war halt auch immer so der Standard irgendwie.
Das waren irgendwo Kontakte verbogen, also diese Beinchen
und ja, verbogen. Ja, und einfach einmal ein bisschen feste gedrückt und dann, ja.
War es das mit der CPU?
Und, ja, kriegt man auch wieder gerade gebogen, aber das schlechte Gefühl bleibt ewig.
Ja, aber es ist halt, das ist wirklich schon deutlich einfacher geworden. Aber übertakten ist mittlerweile auch, macht man nicht mehr so häufig. Das hast du nur noch bei fertig gekauften PCs oder bei, wie jetzt zum Beispiel bei Hardware for You, die übertakten das auch, aber die machen das halt mit Garantie.
Okay.
Ne? Und das ist, ich kann mich noch erinnern, dass ich damals bei meinem zweiten Rechner, den ich hatte, da hatte ich eine Voodoo 3 3000, die nur einen Passivkühler hatte und keinen Aktivkühler. Und ich habe von dem Rechner, den ich davor hatte, den Northbridge-Kühler abgeschraubt und auf diesen Passivkühler noch oben drauf geschraubt, dass ich nochmal ein bisschen bessere Kühlung hatte und habe die noch ein bisschen übertaktet, die Grafikkarte. Also, aber solche Zeiten, das hat man heute halt.
Die guten alten Zeiten.
Hat man heute halt nicht mehr so unbedingt. Aber wie gesagt, dann bei dem Barebone kannst du halt komplett Standard-PC reinbauen. Da müssen wir bei der Grafikkarte ein bisschen zurücknehmen. MIDI Tower ist wieder eine ganz andere Geschichte. Wenn du den MIDI Tower hinstellst, da kannst du hier reinkloppen, was du willst. Da ist sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Du musst nur aufpassen, dass du bei dem Mainboard ein passendes auswählst. Weil, wie wir ja gerade schon gesagt haben, beim Barebone ist das Mainboard dabei. Da bei dem MIDI-PC nicht. Wieder die Frage, will ich absolut krasses Gaming-System haben oder möchte ich ein Standardsystem haben? Denn wenn ich ein absolut krasses Gaming-System haben möchte, denkt der eine oder andere vielleicht auch darüber nach, zwei Grafikkarten reinzusetzen. Und wenn ich zwei Grafikkarten reinsetzen will, muss ich wieder aufpassen, dass ich die richtige Anzahl an PCI-Express-Slots habe. Dass ich, beziehungsweise PCI-Express X16.
Aber das heißt, dass ich in einem, also weil da bin ich jetzt gerade ein bisschen enttäuscht, weil wenn ich mir da schon einen PC unten reinstellen würde, dann will ich da schon, also das hätte dann schon so, dass es mich hier weggepustet hätte. Und gerade am Fernseher, wo du auch vielleicht doch den Unterschied mal ganz gut siehst, ob du jetzt eine Detailstufe mehr oder weniger hast, heißt in einem, also hast du ja gerade schon gesagt, in einem Barebone wird man jetzt nicht die allerfetteste Grafikkarte verbauen können, ja?
Gut, du kannst nicht die allerfetteste verbauen, aber du kannst eine verbauen, mit der du in eigentlich allen möglichen Szenarien die allerhöchsten Details auswählen kannst. Nur vielleicht, wenn du jetzt Crysis 3 spielst, dann könntest du nur in hohen Details spielen.
Mhm. Okay, so eine SLI-Karte, keine Chance in einem Barebone.
Meinst du jetzt das ist ja die Frage, meinst du eine Zwei-Chip-Karte oder meinst du eine, also meinst du zwei Grafikkarten?
Ja, also je nachdem, was dann die günstigere Variante ist. Also der Vorteil an zwei Grafikkarten wäre natürlich, dass man die nacheinander reinbauen kann.
Zwei Grafikkarten wirst du nicht hinkriegen in einem Barebone, weil das und einfach die, zu wenig Platz ist.
Und die zwei Chips auf einer Karte?
Ist halt dann wieder, da müsste man mal bei Shuttle, der stärkste Barebone bei Shuttle könnte das so gerade eben hinbekommen. Aber dann ist es nicht leise.
Okay.
Also dann hast du, das wäre halt bei GeForce ist das zum Beispiel die 690. Also da gibt es einmal die 680er, das ist so die, oder war bis vor kurzem die stärkste Single-Chip-Grafikkarte. Und jetzt gibt es die 690er. Und die 690er ist halt die 680er mit zwei Chips.
Mhm, okay.
Wo du dann nicht SLI hast, also nicht zwei Grafikkarten drin hast, sondern eine Grafikkarte mit zwei
Chips. Die läuft dann auch auf jedem Board, was genug. Das Board muss gar nichts Besonderes können. Das ist nur ein PCI-Slot
auch? Genau, es ist einfach nur zwei, du hast nicht zwei Grafikkarten mit SLI verbunden, sondern du hast eine Grafikkarte, wo das schon auf der Karte geregelt wird.
Okay.
Und das ist halt bei GeForce die 680er, das sind die Single Single-Core nenne ich es jetzt einfach mal. Und die 690er ist dann die Dual-Core.
Okay.
Was da nur ein Problem ist, weswegen ich eigentlich immer abrate von zwei Grafikkarten, ist sowohl bei AMD als auch bei Nvidia das Thema Mikroruckler. Du hast, wenn du zwei Grafikkarten verwendest, hast du, also bei AMD heißt es Crossfire, bei Nvidia heißt es SLI, dann berechnet ja so gesehen die eine Grafikkarte das eine halbe Bild oder jedes zweite Bild oder wie du es auch immer nennen willst und die andere Grafikkarte die andere Hälfte. So, und das funktioniert zu 99,99% synchron. Das Problem ist die 0,001%, wo es nie funktioniert. Und deswegen hast du bei hast du so ganz leichte Mikroruckler bei SLI und bei Crossfire. Mhm. Was halt da vielen fällt es halt nicht so unbedingt auf vielleicht, aber zu den Enthusiasten, der das vernünftige Spielgefühl haben will, ohne irgendwie sowas dabei, das kannst du dir halt so vorstellen, als würde beim Spielen einmal pro Minute oder alle zwei Minuten mal die Framerate kurz auf 24 oder 20 Bilder runtergehen. Aber so ganz kurz,
also nur für so ein bisschen wie wenn ich einfach keinen V-Sync anhabe und dann schon mal, wenn ich mich zu schnell umgucke,
Mikroruckler halt. Mhm. Das ist halt bei den, das kriegen die auch nicht raus. Das hast du halt bei allen SLI und Crossfire Lösungen und auch bei den zwei Chips auf einer Karte. Kann das auch passieren? Das ist ein bisschen geringer, die Chance. Aber selbst da hast du das auch.
Mhm.
Und deswegen ist halt, würde ich jetzt persönlich immer nur eine, die einfachen Grafikkarten nehmen, die aber auch mittlerweile so viel Leistung haben, dass du da nicht. Also es ist nicht so, dass wenn du eine SLI hast, dass du doppelte Leistung hast.
Okay.
Sondern es ist so, du hast mit dem einen hast du vielleicht 50 Frames und mit der SLI-Lösung hast du dann vielleicht 65, 70 Frames. Also es ist halt nicht die doppelte Leistung, sondern so 50% vielleicht nochmal oben drauf oder,
okay,
oder 40-50% mehr Leistung. Wenn man momentan sieht ja mal so das, was man kaufen sollte und dann gibt es Top of the Range.
Mhm.
Und wenn man momentan überhaupt nicht weiß, wohin mit seinem Geld und so viel übrig hat, dass man gewillt ist, 1000 Euro für eine Grafikkarte auszugeben, dann gibt es von Nvidia momentan die Titan. Ist gerade eben neu raus. Ich glaube, von einem Monat, zwei Monaten ist sie rausgekommen. Ist die stärkste Single-Chip-Grafikkarte, die es derzeit gibt. Und schlägt auch so ziemlich jede SLI-Lösung, glaube ich, die es derzeit gibt.
Kann man die auch als SLI-Variante verbauen? Nein.
Rein theoretisch kann man die auch als SLI-Variante verbauen. Das geht eigentlich mit jeder Nvidia-Grafikkarte. Okay. Also brauchst du keine speziellen. Bei Crossfire ist das noch ein bisschen anders, weil du da so eine Crossfire Bridge hast, die du halt oben, also da musst du noch mal oben so einen Anschluss an der Grafikkarte haben, dass du die beiden miteinander verbinden kannst. Aber gerade bei Nvidia kannst du es eigentlich so gut wie mit jeder Grafikkarte machen. Und aber der ist dann halt, wie gesagt, der kostet die Grafikkarte 900 bis 1000 Euro. Dafür hast du dann auch 6 GB Speicher.
Okay.
Also, ist wirklich hochperformant, nicht wirklich leise. Also ist nichts, was man sich in einen Zeilen-PC einbauen sollte.
In dem neuen macOS Beta-Bild, was gerade rausgekommen ist, in 10.8.4, ist Unterstützung für die Karte mit drin.
Ah, okay.
Also für irgendwelche Mac Pros vielleicht interessant, oder vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal einen neuen Mac Pro, wo dann so ein Ding drin ist oder so. Also so 1000 Euro für eine Grafikkarte, das ist schon.
Aber die ist halt momentan wirklich dann absolut top of the range. Wenn man überlegt, dass man eine 680er, die, ja, sie bringt ein bisschen weniger Leistung, aber mit einer 680er kann man auch Crysis im 1000, also in Full HD mit allen Details auf Hoch- und Kantenglättung an und was nicht noch alles spielen. Und die kostet dann 400 Euro. Da ist dann halt die Frage, wo die Rechtfertigung ist, das zweieinhalbfache auszugeben.
Okay.
Also das ist halt so dieses typische, ähnlich wie die Intel Extreme GPUs, CPUs. Das ist halt auch immer, du hast dann dieses etwas mehr Leistung und bezahlst dann 1000 Euro für den Prozessor anstatt 400 Euro. Aber da ist auf jeden Fall von der Grafikkartenseite, also wir haben ja gerade schon über Prozessoren gesprochen, dass wir da auf jeden Fall Intel nehmen oder dass man Intel nehmen sollte. i5 oder i7 ist nicht so wichtig. Bei Grafikkarten bin ich eigentlich immer ein großer Fan davon, die obere Mittelklasse zu nehmen. Wäre jetzt in dem Fall, also die 680er zum Beispiel kostet dann so 400 Euro. Das ist aber dann schon die Oberklasse.
Okay.
Obere Mittelklasse wäre dann so eine 670er.
Mhm.
660, 670.
Die 670M ist auch das Ding, was jetzt gerade im iMac drin ist, oder? Das
kann sein.
Und die hat schon...
Und 670 ist halt... okay, das ist aber die Mobile-Version, ist ja die M.
Ja, ich sage halt die 670M.
Aber die Standard 670, die liegt dann so bei 280 Euro, 270, 280 Euro. Und da hat man dann aber wirklich schon richtig viel Leistung. Da kann man dann Crysis vielleicht in ultra hohen Details, Full HD, aber ohne Kantenglättung zum Beispiel dann spielen. Und die reicht halt absolut aus. Ich habe momentan eine 560er, das ist damals halt so die obere Mittelklasse gewesen. Und selbst damit auch jetzt die Spiele wie Borderlands 2 oder ähnliches, kann ich halt auch alle in Full HD mit allen Details und sowas spielen. Also damit kommt man eigentlich, hat so den besten Wert in Form von Frames pro Euro.
Wie hieß die jetzt gerade nochmal? 600?
670.
Okay.
GeForce 670.
In dem iMac ist eine 680 MX, aber das ist ja halt Mobile Chip, kann man überhaupt nicht vergleichen dann. Okay. Mhm. Nur bevor ich jetzt wieder nächstes Mal eine halbe Stunde am Anfang meine Fehler ausbügeln muss, 680 MX ist da drin.
So, ja, 670 ist halt die obere Mittelklasse, so in etwa. Das ist so das, immer so dieses knapp unter 300 Euro Modell, was dann absolut ausreichend.
Ist aber auch noch so, wenn ich überlege, früher haben meine Karten auch immer so um 500 Mark so am Anfang gekostet gehabt oder dann eben nachher so diese 200 bis 300 Euro. Das war immer so eine ganz gute Hausnummer, wo man echt viel für sein Geld gekriegt hat, aber eben auch noch bezahlbar das Ganze geblieben ist.
Es ist halt nicht so dieses absolut letzte Frame noch rausgeholt, aber es ist so, dass du in Full HD mit allen Details spielen kannst.
Ist aber auch nochmal trotzdem eine Hausnummer, wo sich andere einen kompletten Computer für kaufen würden.
Richtig.
Das muss man natürlich auch immer wissen, wenn man sich halt dazu entschieden hat, ich möchte gerne an meinem Computer anständig spielen, dann muss man halt schon in den sehr sauren Apfel beißen und auch Geld in die Hand nehmen. Sonst
richtig, weil die teuersten beiden Komponenten in einem Rechner sind nun mal CPU und Grafikkarte. Und Grafikkarte meistens noch vor der CPU.
Mhm.
Weil man kriegt meistens gute CPUs schon so für 200, 250 Euro. Eine Grafikkarte sollte man so 250 bis 300 schon einrechnen. Und Speicher ist ja mittlerweile Wegwerfartikel vom Preis her geworden. Das ist, muss man nicht mehr drüber sprechen. Auch Festplatten, was das angeht.
Ja, wobei da eben
SSDs. Da sollte man sich halt überlegen, was man, würde ich empfehlen, würde ich momentan empfehlen, dass man sich so eine 256 GB SSD reinhaut. Da passt locker das Betriebssystem drauf und dann hat man noch so 100 GB, 150 GB.
Du hast eine 256er, wolltest du reintun?
Genau.
Und dann machst du Betriebssystem drauf und dann bleiben noch 100 GB über.
Nein, so 150, 200. 150, 200 GB.
Ja, eher 200, oder? Also ein Windows 7, das braucht nicht so super viel.
Windows 7 ich rechne jetzt mal Office und sowas mit ein. Dann bist du so bei 40 GB, würde ich sagen. Ja. 40, 45 GB. Aber zum Beispiel habe ich bei mir in meinem Notebook habe ich eine 80 GB SSD und da habe ich als Programm nur Windows drauf, also keine nochmal irgendwie, Office ist auch noch drauf, aber jetzt nichts anderes Großwildes und da hatte ich auf der C-Festplatte sonst nichts und zum Beispiel WoW konnte ich nicht mehr installieren.
Okay, ja, WoW ist auch krank ist mit 16 GB oder 30 GB mittlerweile.
Aber es hat nicht mehr gepasst.
Okay.
Ne, deswegen sage ich jetzt mal so 150, 200 GB noch für Programme und und dann noch eine 2 Terabyte HDD halt rein für Daten und ähnliches. Das ist 2 Terabyte kostet mittlerweile auch nichts mehr. Bei den SSDs sollte man noch sich ein bisschen darüber informieren, welche man kauft. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist von den Samsung-Modellen gibt es zwei Versionen. Es gibt immer zu jeder Version die normale Version und die Pro-Version. Also es gibt immer eine Samsung so und so 256 GB und dann gibt es noch eine Samsung 256 GB Pro. Und da würde ich immer die Pro-Version empfehlen, weil die von den Lese- und Schreibwerten momentan in den Testberichten meistens auf Platz 1 landen. die Samsung Pro SSDs. Heißt jetzt nicht, dass die anderen schlecht sind, also es gibt noch jede Menge andere gute, aber die sind halt, also die Samsung Pro sind von der vom Preis-Leistungs-Verhältnis her wirklich richtig gut. Wie gesagt, da würde ich halt empfehlen, so eine SSD, wo das Betriebssystem dann draufkommt und eine HDD für die.
Aber braucht man da wirklich diese Pro-Variante?
Das ist kein großer, also der Preisunterschied ist so gering, dass es sich dadurch rechtfertigt.
Okay.
Also man bezahlt jetzt nicht, es ist nicht so, dass es auf einmal 50% mehr kostet.
Okay.
Dann nur ist halt dann halt 20 Euro Aufpreis oder 30 Euro Aufpreis. Aber halt dafür die besten Lese- und Schreibwerte.
Mhm. Okay, so, dann.
Also Speicher, wie gesagt, da würde ich momentan empfehlen, dass man, aber so arbeitsspeichertechnisch würde ich sagen, 8 GB sollte man schon reinhauen, wenn man was, weil es halt auch so günstig ist. Ja. Das sollte man mindestens reinhauen und alles, was da drüber ist, kann man, muss man aber nicht.
Okay, aber worauf man da achten sollte, ist, dass man nicht ein Modul dann reinsteckt, sondern dass man meistens
zwei Module
reinsteckt und die auch nicht einfach kreuz und quer, sondern die Bänke so meistens auch farblich markiert sind, dass man eben immer, ja,
weil Dual Channel.
Dual Channel dann angesprochen genau. wird, genau, dass man da halt, wenn man jetzt 8 nehmen will, dass man dann eben 2 4er Module braucht und eben nicht ein 8er. Ich glaube, der geht zwar auch trotzdem an, oder?
Ja, das funktioniert, aber ist halt langsamer.
Ist halt langsamer dann, genau.
Man hat auch die, man kriegt die mittlerweile sowieso meistens in Kits. Also wenn man sich die Hardware bestellt, dann steht da meistens 8 GB Kit oder 16 GB Kit und das sind dann halt immer schon zwei. Wie gesagt, so 8 GB Speicher sollte man mindestens reinhauen. i5 reicht absolut. Muss man nicht unbedingt einen i7 nehmen, kann man aber. Wenn man irgendwann mal drüber nachdenkt, auch vielleicht will ich den mal in einem Jahr oder sowas übertakten, sollte man darauf achten, bei dem Prozessor auf das K zu achten, dass es am Ende steht.
Gibt es denn, Entschuldigung, bei den Boards irgendwelche Einschränkungen, dass ich jetzt ein Board kaufe, wo ich nur ein i5 reinstecke und mir dann irgendwann denke, ach, jetzt habe ich nochmal Geld über, jetzt hätte ich gerne doch einen schnelleren Prozessor, dass ich mir da nichts verbaue? Oder ist das
egal? Also bei dem 2011er Slot kannst du halt nur i7 reinsetzen.
Okay.
Und wenn du den Standard i5 Slot, was glaube ich 1366 oder so heißt, müsstest du mal nachgucken, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Gibt es i5 für und ich glaube auch ein paar i7, aber es wird sowieso mit der nächsten Prozessorgeneration dann wieder ein neuer Slot kommen. Also man ist da mittlerweile, gibt es so häufig neue Slots, dass man sich eigentlich damit einmal entscheidet und dann braucht man nächstes Mal wieder
ein neues Slot. Also auch immer noch wie ganz, ganz früher. Ja,
da gibt es ständig dann neue Slots. Das ist schon alleine, dass es jetzt i7 gibt, die in den kleinen Slot reinpassen und i7, die in den 2011er Slot reinpassen. Okay. Das ist halt also da sollte man einfach gucken, welchen, also er sich erst den Prozessor aussuchen und dann dementsprechend das Mainboard. Bei den Mainboards gibt es dann auch, sollte man sich nicht wundern, da gibt es dann Mainboards, die kosten 80 Euro und da gibt es Mainboards, die kosten 350 Euro. Da bestimmt sich immer sehr, sehr viel durch die Ausstattung, die das Board hat. Wie viel USB 3.0 Slots das hat, ob man zweimal Gigabit LAN hat, also was man so an Standard-Slots mit da drauf hat und was so standardmäßig verbaut ist. In der Regel können auch die 100 Euro Mainboards schon alles das, was man damit haben will. Oder was der Prozessor braucht und was die Grafikkarte braucht. Aber der Überschuss, sage ich jetzt mal, wenn man so 200 Euro investieren möchte, hat man halt meistens noch mal ein bisschen USB 3.0 dabei und zusätzliche Gimmicks, die dann praktisch sind.
Weißt du, ob es Boards mit Thunderbolt-Anschluss auch mittlerweile mehrere gibt oder ist das in der PC-Welt immer noch komplett exotisch, wenn man sowas haben
möchte? Das gibt es auf jeden Fall, also in den teureren Boards auf jeden Fall.
Okay.
Ja, aber wie gesagt, da muss man dann sich dementsprechend entscheiden. Also ich sag mal, für 150 Euro kriegt man auf jeden Fall schon ein richtig vernünftiges Board. Und dann haben wir den Speicher. Haben gesagt, 8 GB, ein bisschen mehr, ist jetzt auch nicht schlecht. Da kann man, also früher hat man immer auf diese CL-Timings geachtet, was dann gesagt hat, wie viel Verzögerung der Speicher hat. Da muss man nicht mehr so stark drauf achten, weil die sowieso alle bei 9, glaube ich, derzeit liegen. War mal sehr, sehr wichtig, aber ist jetzt nicht mehr nicht mehr so kriegsentscheidend.
Okay.
Dann, wie gesagt, die Verzögerung vom Speicher. Dann Festplatte hatten wir gesagt, 246 GB SSD und dann dazu noch eine HDD. Unterschied bei der SSD ist, dass es halt keine beweglichen Teile mehr gibt. Also damit ist sie A leiser und B ist sie halt deutlich schneller, weil es auf Flash-Speicher basiert. Also es macht, wenn man das Windows auf einer SSD installiert, dann bootet das mal eben dreimal so schnell, als würde man es auf einer HDD installieren.
Ist auch so die Fuschzellenkur für jeden alten Rechner, der noch keine SSD hat. Den mal eine SSD gönnen und man wird auf einmal denken, man hat einen neuen Rechner.
Mhm, richtig.
Was schon einen Riesenunterschied macht.
Weil es super schnelle Zugriffe sind, ja. Und das Schnellste, was es jetzt ergibt. Empfiehlt sich dann auf jeden Fall. Ja, Laufwerke, die ewige Gretchenfrage, die es damals auch schon gab, sollte man Blu-ray-Laufwerk nehmen oder nicht? Das Einzige ist halt die Frage, will man Blu-ray-Filme gucken an seinem Rechner, mhm, oder nicht? Ansonsten wird halt auf Blu-ray nichts vertrieben. Alles andere wird auf DVDs verkauft. Spiele gibt es nicht auf Blu-ray, also PC-Spiele.
Aber eigentlich braucht man doch gar kein optisches Laufwerk mehr. Das ist doch so gestern, oder nicht?
Sagt der Apple-Jünger, der sich gerade ein iMac gekauft hat, wo irgendjemand gesagt hat, wir brauchen keine optischen Laufwerke mehr.
Ich habe ein optisches Laufwerk in meinem iMac. Steht ein Schreibtisch weiter und ist der alte iMac.
Ja. Aber also optisches Laufwerk, finde ich, sollte man vielleicht noch drin haben. Und da dann halt, wie gesagt, Blu-ray ist so eine Gretchenfrage, entweder man guckt Filme drauf oder nicht. Was noch ein viel wichtigeres, also damit hat man den PC halt schon ziemlich gut konfiguriert. Lüfter kann man überall, die Standardlüfter nehmen, muss man sich nicht groß drum kümmern, einen speziellen CPU-Lüfter noch dazu zu kaufen. Halt bei dem CPU-Kauf nur darauf achten, dass es die Boxed-Version ist. Weil es gibt einmal die Tray-Version und die Boxed-Version. In der Tray-Version hat man halt dann nur den Prozessor, was ein bisschen blöd ist, wenn man sich darauf gefreut hat, den jetzt zusammenzubauen. In der Boxed-Version hat man halt immer noch den Boxed-Kühler, der...
Ja, wobei, wenn ich jetzt was selber baue, dann möchte ich schon noch weiterhin so einen schönen Zahlmann-Lüfter da drauf haben.
Ja, ich sage ja nur, dass es nicht zwingend ist.
Okay.
Also man muss es also nicht.
Das ist ja ganz so Spaß weg, wenn du da nicht so ein halbes Atomkraftwerk an Lüfter irgendwie
drauf schraubst. Man kann dann auch natürlich seinen schönen Lüfter drauf
schrauben. Aber in einem Bärbohnen natürlich auch wieder wahrscheinlich eher nicht.
Da gibt's, musst du dann speziell gucken auf Bauhöhen.
Okay.
Oder dass du da nicht...
Ich habe mal einmal mir eine Grafikkarte gemoddet, wo ich mir auch von Zahlmann einen anderen Lüfter draufgepackt habe. Der war mit so Heatpipes und bla. Und da waren auch, also damit das Ding draufpasste, musste ich die passiven Kühler von dem Speicherchips abkriegen. Und also die Karte war nagelneu, war auch in diesem Preissegment, was wir vorhin hatten. Und ich kriegte die halt nicht ab. Und dann war halt eben der Tipp im Internet irgendwo, man soll das Ding kurz in den Gefrierschrank legen. Dann wird dieser Kleber wohl ein bisschen brüchiger und dann eben schön abhebeln. Und da habe ich auch zwischenzeitlich echt an meinem Verstand gezweifelt, als ich dann da saß. Und diese 350-Euro-Karte, was richtig, richtig viel Geld war, da vor mir liegen hatte und was auch jetzt immer noch sehr viel Geld ist, wo ich dann da mit dem Schraubendreher angefangen habe, irgendwelche Dinge abzuklicken. Und aber sie funktioniert dann nachher wirklich. Dann, ich glaube, die habe ich sogar noch im Schreibtisch irgendwo, also in der Schublade irgendwo liegen. Also früher hat man sogar solche Dinger austauschen können. Ich glaube, mittlerweile sind die ganzen Lüfter auf den Karten aber von Haus aus schon so gut, dass man das nicht mehr unbedingt machen muss. Ne?
Ja, du hast schon sehr, sehr gute Kühler mittlerweile da drauf. Die Referenzkühler sind schon...
Also da ging es auch wieder hauptsächlich um Lautstärke irgendwie damals.
Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn man das alles für seinen Rechner gekauft hat, kann man den ganz entspannt zusammenbauen, was dann meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt Thema Gaming-PC, aber für mich auch das Spielerlebnis maßgeblich beeinflusst, ist, dass man sich einen vernünftigen Monitor dazu kauft. Also man kann den tollsten PC unterm Tisch stehen haben, wenn man einen schlechten Monitor da oben stehen hat, dann wird alles wieder vermurkst. Also da sollte man auf jeden Fall auch Geld mit einplanen. Nicht nur Geld für den PC rechnen, sondern für einen guten Monitor, würde ich sagen, sollte man mindestens 300 € einrechnen, dass man wirklich ein vernünftiges Bild auch hat. Größe ist wieder für jeden, der eine sagt, ihm reichen 22 Zoll, der andere muss unbedingt das 27 Zoll Ding da stehen haben. Das wird da für jeden frei wählbar. Worauf man halt achten sollte, sind sehr, sehr gute Kontrastwerte, dass man wirklich ein vernünftiges Bild hat. Es sollte ein aktuelles Modell sein, vernünftiges Panel haben. Kann man sich in den Testberichten auch überall sehr gut zu informieren. Was noch eine zusätzliche Gretchenfrage immer ist, sind 120 Hertz oder nicht. 120 Hertz gibt es nicht so viele Monitore. Ist damals mal, oder ist der große Durchbruch da für die 120 Hertz Monitore kam mit 3D und den Shutterbrillen. Man kann ja von Nvidia auch wieder die ganz normale Shutterbrille kaufen für 3D am PC. Ich hatte eine, bis irgendjemandem was da drauf gefallen ist. War auch wirklich gut.
Du hast sie auch wirklich mal benutzt, ja, auch.
Ich habe sie wirklich benutzt.
Okay.
Es gab Spiele, also es war immer da die Frage, hat das Spiel es gut eingesetzt? Es war zum Beispiel Metro 2033, sah richtig krass gut damit aus. Mass Effect sah richtig gut damit aus. Andere Spiele sahen auch gut damit aus, aber waren dann unbrauchbar, wie zum Beispiel World of Warcraft. Weil man da das Problem hatte, du hattest nicht mehr die Ego-Perspektive. Und du hattest halt...
Wieso hattest du nicht mehr die Ego-Perspektive?
In World of Warcraft hast du ja nicht die Ego-Perspektive.
Ach, du hast nicht die Ego-Perspektive.
Genau. Okay, ja. Und dann kannst du dir das so ein bisschen so vorstellen, wie dass du an so einer Scheibe sitzt und reinguckst auf so ein 3D-Geschehen.
Okay.
Und jetzt hast du das Problem, dass dein Mauszeiger sich auf dieser Scheibe bewegt. Mhm. Und das heißt, du musst die ganze Zeit dein Auge versucht zu interpolieren und versucht so den Punkt zu transponieren, den du anklicken willst, in diesem dreidimensionalen Raum. Aber die Maus ist nicht dreidimensional und deswegen ist es unheimlich schwer, Objekte zu treffen und anzuklicken, weil du halt auf dieser Scheibe deinen Mauszeiger bewegst, aber dein Auge diesen Punkt halt so transponiert, als wäre das an einer anderen Stelle im 3D-Raum. Mhm. Das war sehr, sehr schwierig.
Okay.
Also kaum möglich. Und zusätzlich hattest du halt dann auf deiner Scheibe das Interface rundherum, ne? Und damit war das so ein bisschen, als hättest du halt Interface vorne auf deiner Scheibe und dahinter passiert irgendwo da unten was. Sah lustig aus, aber war unspielbar.
Okay. Du hast, wenn ich mal dran denke, ich habe ja hier ein paar Mal am Fernseher mit in 3D was gespielt, da hat man immer so ein bisschen das Problem, dass du halt schon meistens ein Frame mindestens Input-Lag mehr hast als normal. Mhm. Das hast du bei diesen Geschichten am Monitor dann nicht, ne? Sondern...
Nee, da hast du du hast den 120 Hertz Bildschirm, also das kannst du sowieso nur machen, wenn du einen 120 Hertz Bildschirm hast. Alles andere bringt dein Gehirn um. Das funktioniert so einwandfrei, also auch ohne irgendwelche Input-Lags. Aber 120 Hertz Monitore sind halt noch teurer. Benutze den Monitor aber natürlich weiterhin und zwar im 2D-Betrieb und muss sagen, dass ich da auch das Gefühl habe, dass das Bild ruhiger ist, ein bisschen, durch diese 120 Hertz. Das ist ja normalerweise 60 Hertz beim Standard TFT. Also ich würde jetzt auch den nächsten Monitor wieder als 120 Hertz kaufen. Einfach wenn ich es nicht als 3D benutze, aber ich habe das Gefühl, dass das Bild halt ruhiger wirkt. Kann subjektiv sein, ist bestimmt subjektiv, aber ich finde, es macht ein sehr angenehmes Bild. Aber sie sind, wie gesagt, auch noch teurer. Und es gibt, glaube ich, nur sehr, 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 sehr wenige, die über 23, 24 Zoll gehen. Aber Monitor ist auf jeden Fall ein unheimlich wichtiger Faktor beim Thema Gaming-PC. Also ich würde lieber, wenn ich die Wahl hätte und ich hätte nur ein Budget X, dann würde ich lieber nochmal 50 Euro von Prozessor und Grafikkarte runterrechnen und sagen, ich habe halt ein bisschen weniger Frames, aber dafür dann 100 Euro mehr in den Monitor investiert und dafür ein richtig, richtig gutes Bild vom Monitor. Das macht nun mal einen richtig großen Unterschied aus.
In meinem Anwendungsfall HDMI hat ja jede Grafikkarte mittlerweile, oder?
Ja, du hast HDMI nicht, sondern du hast Mini-HDMI, also hier diesen
DisplayPort.
DisplayPort.
Aber DisplayPort kann kein Audio, oder? Kann DisplayPort auch Audio?
Ich meine schon. Welches?
Okay, ja, doch, stimmt.
Ich meine, DisplayPort macht Audio auch. Oder du kannst halt Dual,
ja, stimmt.
Dual DVI. Könntest du machen. Du hast also zwei DVI-Anschlüsse auf jeden Fall.
Ja gut, aber mit DVI hätte ich auf jeden Fall das Problem, dass ich den Ton nicht rauskriege.
Ja. Mhm. Und Weil du ja in der Regel wahrscheinlich eher über Toastlink an deine Anlage gehen würdest.
Ja.
Aber obwohl, du machst das ja hey wieder über deinen Arm Arc.
Arc,
genau. Ja, also mit dem DisplayPort sollte das eigentlich möglich sein. Und also das ist bei dem Selbstbau-PC. Und dann haben wir ja gerade noch die Geschichte mit dem Fertig-PC. Wie gesagt, meine größte Empfehlung ist da Hardware for You. Hardware for You, wie gerade schon erwähnt, man muss 2-3 Wochen drauf warten. Aber dafür bauen wir auch was Vernünftiges zusammen. Und es fällt einem da schon stark auf, wenn man sich nur mal die Komponentenliste anguckt, weil also es gibt da halt dann verschiedene Baureihen, nenne ich es jetzt mal, die heißen dann Gamer Stream oder Office Stream oder wie auch immer. Und da kann man dann immer wählen, ob man Intel oder AMD haben will. Mhm. Und wenn man dann das einmal gewählt hat, hat man so gesehen einen Standard-PC, den man aber noch komplett frei konfigurieren kann. Und
ich mache das gerade mal live hier mit. Ich möchte gerade mal einmal schauen, was denn da so
wenn man gibt. Sich den dann dort zusammenklickt, dann hat der
For You, war das For You oder For U?
4U.
Okay,
so, Punkt ja. .net. Genau.
Oh, Gamerstream direkt
hier. Genau. Geh mal da auf Gamerstream Intel. Bei Luft gekühlt, genau. Und dann immer den Revision R 4.1. Also Revision 4.1 R.
Da. Das ist aber ein MIDI-Tower.
Genau.
Egal. Okay.
So. Wo man so schon sieht, dass er jede möglichen Testberichte gewonnen hat. Mhm. So, da ist jetzt standardmäßig ein Core i5 drin. Und 8 GB Speicher, wo man dann jetzt aber auch schon sieht, es ist ein Noctua-Lüfter installiert, also es ist nicht der Standardkühler. Es ist Corsair XMS3-Speicher, der jetzt auch nicht so der schlechteste ist. Es ist ein gutes MSI-Board drin, es ist eine NVIDIA GTX 680 übertaktet drin. Es ist eine 120 GB SSD und eine 1 TB HDD drin. Also es ist schon wirklich ein Lian-Li-Gehäuse und ein Be-Quiet-Netzteil. Also die achten schon wirklich auf sehr, sehr gute Komponenten, die sie da einbauen. Und wenn du halt aber weiter runter gehst, siehst du, dass du deine Komponenten noch anpassen kannst. Und sagen kannst, ja, du möchtest jetzt doch eher den anderen, einen anderen Prozessor haben. Oder also du kannst alles anpassen, auch den Kühler und die Grafikkarte. Wobei die Grafikkarte halt, glaube ich, schon mit die beste verbaut ist. Beim Speicher sieht man ja auch schon, du hast die Wahl zwischen Corsair, G-Skill oder Kingston. Also wirklich keine No-Name-Speicher. Bei einer Solid-State-Disk siehst du auch, dass du die Wahl hast zwischen der normalen Version oder der Pro.
So, ich tobe mich hier gerade mal aus, wollen wir mal gucken,
wo wir übrigens am Ende nicht, rauskommen. Nicht immer unten klicken heißt nicht immer das teuerste.
Ach so, okay. Jetzt bin ich anders gewohnt.
Also unten klicken heißt nicht immer, ich bin okay, jetzt
am teuersten. Ja, doch, aber in dem Fall hier scheinbar.
Aber schon. Bei Grafikkarten, ja doch, also, die haben sogar eine übertaktete Titan. Mhm. Also das ist dann schon, ja, das ist aber wirklich zu viel Geld hat. Bei den SSDs siehst du aber auch, dass du die Wahl hast zwischen der Samsung Normal oder Samsung Pro. Mhm. Und
sehe ich? Ja, sehe ich.
Und die Komponenten sind halt wirklich alle gut ausgewählt, nur man muss halt ein bisschen auf seinen Rechner warten. Das ist halt der große Nachteil da.
Also für das, was ich da jetzt geklickt habe, ist es ja fast noch preiswert.
Ja, auch wenn du die Komponenten so zusammenklickst, die wirklich Sinn machen und jetzt nicht einfach überall auf das Teuerste klickst, dann, landest du am Ende, ich sag mal so 150 Euro vielleicht über dem Preis, als hättest du jede Komponente einzeln gekauft. Aber da ist es, wie gesagt, mit Garantie noch leicht übertaktet und komplett zusammengestellt, zusammengebaut, Treiber konfiguriert, alle Bauteile getestet, geprüft.
Okay, dieser R-Cube wäre jetzt so Richtung Barebone irgendwas,
genau. Ja? Der ist halt dann etwas vom Formfaktor kleiner.
Kostet jetzt in der Standardvariante 999,99 €.
Da kannst du ja mal gucken, welche Grafikkarten du da reinbauen kannst. Da geht's bis zur Ja, 560 Ti Ultra. Das ist halt letzte Generation. Das ist nicht die aktuelle Generation. Das ist halt so, ist das eine 580er sogar? Ja, ich glaube, du kannst so 580er sogar als Ultra da reinbauen. Mhm. Das wäre dann so, dass du, ja, damit könntest du Crysis 3 jetzt, weil es, um den Benchmark da zu nehmen, könntest du wahrscheinlich in Full HD mit nicht ultra hohen Details, aber hohen Details spielen.
Okay, 600 Watt Netzteil. Die Festplatte rauskonfigurieren kann ich hier nicht, ne?
Nee.
Ich meine, die scheinen mir, aber irgendwie, dass ich jetzt auch keine Samsung-SSD auswählen kann und sowas, das ist ja eher, glaube ich, einfach nur, dass das Ding ein bisschen älter ist, was sie da an Konfiguration reingestellt haben, ja?
Gehe ich mal von aus. Kommt dann vielleicht irgendwann was Neues.
Okay.
Also ich habe einem Kollegen mal den Gamer Stream Lite empfohlen und ihm gesagt, er soll nur als einzige Option eine SSD mit reinsetzen und er landete danach bei 850 Euro und konnte damit dann eigentlich alles, was er so spielt, wirklich in hohen Details spielen und war sehr zufrieden.
Okay.
Also die Seite kann ich wirklich nur empfehlen.
Das Problem daran ist natürlich nur, wenn man jetzt gerne was kauft, weil man gerade auch was basteln möchte, dann vielleicht da mal als Einstieg, um sich so ein bisschen was zusammen zu konfigurieren und dann die Hardware doch versucht, einzeln dann irgendwo so zu kriegen, damit man den Spaß des Zusammenbaus wieder hat. Hm. Einen Nachmittag gerettet.
Genau. Fertig-PCs ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte.
Ja, ich finde gerade, wenn du wirklich sagst, ich möchte damit spielen und was das ja eigentlich auch impliziert, weil im Endeffekt das Problem ist, die Spiele werden immer anspruchsvoller und ich möchte nicht jedes Jahr oder, also man kann ja nicht ständig einen neuen Computer kaufen. Und da war es eben damals dann zu meiner Zeit noch immer so ganz schön, dass man eben gerade bei der Grafikkarte zum Beispiel, da hat man dann irgendwie, keine Ahnung, dass man hat dann immer dieses, ne, möglichst viel fürs Geld erstmal gekauft. Aber wenn sich das nach einem Jahr dann wieder einmal komplett überholt hat, diese Generation, konnte man dann entweder eine ältere Karte kaufen, die aber deutlich schneller ist als die man jetzt drin hatte, oder eben in der nächsten Generation, wo es dann auch wieder eine das meiste fürs Geld Karte gab, weil gerade bei den Grafikkarten hat sich ja nicht so oft alles geändert, was jetzt den Slot da angeht. Anders als jetzt bei der CPU, wo ich verdammt bin, wenn ich mir einmal ein Board gekauft habe, dass ich da nie wieder einen neuen Prozessor reinstecken kann, kann ich ja meistens den Standard, den wir jetzt haben, den haben wir ja schon verdammt lange und den werden wir wahrscheinlich auch noch lange haben.
Und davor, also wir hatten ja erst ganz lange AGP, den Advanced Graphics Board.
Ja.
Und nachdem der ganz, ganz lange hielt, habe ich jetzt PC Express X16 und das wird auch erstmal noch so bleiben. Ja. Also da wird nichts Neues kommen in nächster Zeit. Und da kann man halt, das ist halt immer so die...
Bei AGP gab es dann auch irgendwie 2X und dann irgendwann 4X oder sowas, ne? War da nicht irgendwie sowas?
Ja, ich meine schon.
Also war auf jeden Fall, damals war es dann auch nur so, wenn ich mir eine Komponente neu kaufen wollte, dann hieß das meistens irgendwie, ja, toll, muss ich eh fast alles auswechseln und dann brauchst du einen neuen Rechner. Aber heutzutage ist es dann schon so, dass ich Grafikkarte eben öfter mal nochmal nach.
Genau, habe ich jetzt zum Beispiel jetzt auch gemacht. Ich hatte vorhin eine GeForce GTX 260 drin und dann habe ich jetzt nach 2 Jahren oder sowas oder 3 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich dann gesagt, jetzt habe ich mir eine 560 und das hat halt schon einen riesengroßen Leistungsschub ausgemacht. Und also damit kann man meistens mit einem Grafikkarten-Update kann man schon extrem viel erreichen.
Genau, und das ist halt eben, wenn ich mir jetzt einen Fertig-PC kaufe, ist dann die Frage, ob ich da nachher mal die Grafikkarte dran wechseln kann. Weil unter Umständen das Einzige, was vielleicht nicht reicht, wenn ich eine neue Grafikkarte reinstecke, ist ja, dass die Stromversorgung, also das Netzteil, dass das eben nicht genug Saft hat oder nicht genug Power hat, um das dann zu befeuern. Und dann heißt es halt eben, okay, wenn ich jetzt die Grafikkarte auswechseln möchte, dann muss ich auch gleichzeitig noch das Netzteil auswechseln, weil gerade diese Fertig-PCs, die sind schon immer ziemlich am Limit, so konfiguriert. Also da ist jetzt meistens nicht noch viel Luft nach oben, was jetzt irgendwie die das Netzteil oder sowas angeht. Ne?
Man kann sich dann meistens halt immer nur in der gleichen Klasse bewegen. Das heißt, dass wenn ich vorher eine 560 hatte, kann ich mir dann eine 660 kaufen. Mhm. Aber ich kann halt nicht nochmal eine Klasse höher gehen.
Okay.
Wenn jemand aber trotzdem sagt, nee, er möchte sich das dann nicht konfigurieren, weil er nicht so viel Ahnung davon hat und er möchte auch nicht selbst zusammenbauen, weil er sowieso gar keine Ahnung davon hat, dann gibt es noch die Option, dass man einfach einmal kurz in der im Zeitschriftenhandel vorbeiläuft und sich, was weiß ich, eine aktuelle PC Games, GameStar, was auch immer kauft, die, wo tonnenweise Werbung drin ist. Und unter anderem wird man da eine Werbung finden von dem Hersteller One, also O-N-E, so wie 1. Die bieten PCs und Notebooks an und die haben eigentlich schon ganz gut konfigurierte Fertigsysteme, wo man nicht mehr viel konfigurieren muss, wo man einfach nur das Ding bestellt, die vernünftig sind, die gut sind. Und
das ist aber auch wieder eigentlich mehr oder weniger custom-made, aber sie haben eben nur...
Die haben halt so fertige Standard-PCs, okay. Die man...
Ja gut, die haben ja der Computerhändler um die Ecke wahrscheinlich auch, aber...
Ja, aber da sind sie halt auf Gaming-PC-Systeme dann spezialisiert nochmal.
Okay.
Und da kriegt man halt vernünftige Systeme, wo man sich auch nicht mehr viel drum kümmern muss.
Mhm.
Wo man dann auch einfach so von seiner Preis-Range her gucken kann, okay, wie viel möchte ich ausgeben? Und da kriegt man dann eigentlich genau das, was dafür auch passt.
Okay. Oder wenn ich jetzt sage, nee, ich möchte gerne eine Marke haben, wo ich dann eben... weiß, da kann ich dann einen Herrn Dell anrufen, wenn irgendwas damit ist oder sowas. Also was habe ich da für Möglichkeiten? Also Dell hatten wir ja vorhin schon. Wie sieht's bei Acer aus? Haben die mittlerweile auch noch?
Acer würde ich jetzt sagen, ist nicht höher oder anders anzusiedeln als One. Vom Qualitätsstandard und von dem Namen her. Also One ist mittlerweile schon wirklich sehr, sehr bekannt und sehr, sehr. Also hat eine gute Marktsituation. Da ist wirklich der One schon vernünftig.
Ja, guck mal, ist auch, wenn ich nach Gaming-PCs suche, quasi der erste Hit in.
Ja, die sind halt wirklich gut und kann man nicht viel falsch mitmachen.
Okay.
Gäbe
es noch einen Markenhersteller, den jetzt nennen würdest?
Von Gaming-PCs, also Gaming-PCs würde ich halt One empfehlen. Da gibt es jetzt nicht viel anderes, was mir jetzt einfallen würde. Nee.
Okay.
Würde trotzdem noch gerne kurz auf das Thema dann auch, wenn man jetzt nicht sich zu Hause hinstellen will, sondern wirklich einen mobilen sucht, also ein Notebook. Weil da hat man jetzt nicht unbedingt die Selbstbauoption, also das wäre ein bisschen zu ambitioniert, es gibt auch von Notebooks Barebones, die man dann selbst zusammen konfigurieren kann, aber das ist dann wirklich schon die Königsklasse. Da würde ich eher empfehlen, hat man die Wahl, entweder ein fertiges Notebook zu kaufen oder halt custom made. Wenn man ein fertiges Notebook kaufen will, kann ich sehr empfehlen, sich die Seite Notebook Check mal anzugucken. Also notebookcheck.de ist es, glaube ich. Da hat man einen sehr guten, gibt es dort sehr, sehr gute Tests von Grafikkarten von Notebooks. Wenn man einfach mal wissen will, wie stark ist denn die und die Notebook-Grafikkarte. Und was es auch gibt, ist eine Kaufberatung. In dieser Kaufberatung kann man genau anklicken, was man möchte. Man kann sagen, man möchte spielen damit. Man kann sagen, man möchte nur ein bestimmtes Budget ausgeben. Man kann komplett bestimmen, ob der Bildschirm spiegelnd sein soll oder nicht, ob es leicht sein soll. Man kann so ein paar Grundwerte angeben, die einem wichtig sind. Und unten halt, wenn man anklickt, der Laptop soll wenig kosten, kann man dann darunter halt einen Preis angeben.
Okay.
Und sagen, wie viel der ungefähr kosten soll. Und dann sucht er einem halt das aus, was auf die meisten Sachen davon passt. auf die meisten Kriterien, die man da angegeben hat. Und findet da schon eine ziemlich gute Auswahl. Und das wäre halt, wenn man ein komplettes Fertig-Notebook kaufen möchte. Wenn man sich jetzt sagt, okay, ein bisschen kenne ich mich schon aus, ich möchte mir mein System selbst zusammenstellen, gibt es halt die...
Wobei mal ganz kurz, also der hat mir jetzt... na gut, ist eine 9600M drin. Okay, passt.
Man hat halt die Wahl, wenn man sagt, ich kenne mich ein bisschen aus, dann gibt es entweder Alienware, das ist halt, wie wir gerade schon gesagt haben, so die Königsklasse, die auch richtig teuer ist. Und was anderes...
Aber auch geil aussieht, muss man ja leider dazu sagen.
Ja, auch geil aussieht. Aber also wenn man sagt, okay, ich möchte ein richtig vernünftiges Gaming-Notebook, aber nicht so viel bezahlen wie bei Alienware, dann gibt es noch die Seite mysn.de. Also mysn.de.
Ich würde sagen, die ganzen Links können wir ja auch mal in die Kommentare diesmal reinschreiben.
Genau.
Das hätte ja was.
Das sind die Schenker Notebooks XMG. Mhm. Habe ich privat auch eins von. Und zwar, wenn man da auf XMG...
Das ist das, was neulich größer war als der Fernseher, den du im Hotelzimmer hattest, ja? Okay.
Wenn man da auf XMG Gaming Notebooks klickt, sieht man dort, dass man die Wahl hat zwischen A, P und X-System, glaube ich. Also A ist Advanced,
die Wobei, P ist dann Professional. Also, das ist ja vom Marketing her, ja, Advanced, Pro oder Ultra.
Ja, natürlich.
Also, ja. Was bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt Pro oder bin ich Advanced? Also
Das erkennt man am Preis. Also okay. Advanced ist halt das günstigste.
Ja, okay, aber
Pro ist halt mittelteuer und Ultra ist halt richtig teuer.
Ja.
Ne?
Okay.
Man möchte ja, dass selbst das günstigste Produkt noch danach klingt,
als wäre es richtig gut. Ja, wenn es jetzt hätten wir auch dazu schreiben können. Billig, nicht mehr ganz so billig und teuer.
Also ich hab das P700.
Also du bist unter nicht mehr ganz so billig.
Das P700, das ist ein 17, also 702 Pro ist jetzt der Nachfolger. Das hat schon eine ganz gute Auswahl von Prozessor, Grafikkarte und kann man auch ähnlich wie bei Hardware for You alles konfigurieren. Der Vorteil hier ist eine sehr, sehr gute Verarbeitung, sehr, sehr guter Service.
Aber Moment, ich muss mich direkt beschweren. Kurz, Entschuldigung, aber wenn man sich mal hier wenn ich mir die Produktmerkmale angucke, da steht da eine GeForce GTX 680M und dahinter steht Klammer auf optional und darunter steht ein Preis. Finde ich schon wieder scheiße.
Ja, weil da steht optional, aber du hast standardmäßig nicht diese Grafikkarte.
Ja, 660, aber ja. Ja, wie auch immer.
Also generell, ich kann nur von Verarbeitungsqualität sprechen, die ist sehr gut. Ich kann sagen, dass sie leistungsfähig sind, guten Service bieten und was noch ein großer Vorteil, wodurch wahrscheinlich wieder klar wird, dass ich Bildschirmfetischist bin, in allen möglichen Testberichten sind die Schenker Notebooks die einzigen, die von der Display-Panel-Technologie an die Alienware-Notebooks rankommen. Also wo sie jetzt sagen, jetzt von PCs, ich rede jetzt nicht von Apple, ne, sondern von Standard-Notebooks, wo sie sagen, von der Qualität des Displays her sind die genauso gut wie die Alienware-Displays. Und die Alienware-Displays sind halt wirklich richtig, richtig gut. Weil mir halt auch wieder Display richtig, also ich habe, als ich damals nach einem Gaming-Notebook gesucht habe, wirklich erstmal gesucht, welche Notebooks haben gute Display-Panels, wo sind die Displays richtig gut, wo ich dann irgendwann dazu gekommen bin, ja, Alienware ist halt Creme de la Creme und Schenker Notebooks sind die, die am nächsten rankommen. Und danach habe ich mir halt da ein System konfiguriert, war preislich in Ordnung und bis jetzt auch über jeden Zweifel erhaben, egal was ich gespielt habe, lief alles top.
Aber wenn du jetzt gespielt hast, hast du meistens am PC gespielt, oder? Also am Desktop gespielt und nur World of Warcraft auf dem mobilen, oder hast du auch?
Nee, ich habe an dem mobilen, auch wenn ich unterwegs war, ich habe da StarCraft gespielt, ich habe da Fallout 3 gespielt, ich habe da so ziemlich alles eigentlich dran. Ich habe auch schon ganz normal Ego-Shooter hier, Borderlands oder ähnliches daran gespielt. Lief alles astrein. Also in meinem habe ich habe einen Core i7 bei mir drin, Quad-Core. Ich habe eine 80 GB SSD und eine 500 GB HDD. Und eine GeForce GTX 460 habe ich bei mir drin. Mhm. Und wie gesagt, läuft astrein, Spitze. Tut alles, was es tun soll. Und ich habe, glaube ich, damals, meinst du jetzt auch schon über 2 Jahre alt? Oder doch, ich meine knapp über 2 Jahre alt. Und ich habe damals 1,6 dafür bezahlt. Also die Seite kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn man ein bisschen selbst konfigurieren will und sich ein Notebook kaufen will, weil die wirklich qualitativ sehr hochwertig sind. Und also da klappert auch nichts und da rauscht kein Lüfter oder ähnliches, sondern natürlich wird das Ding, wenn man halt hardcore-mäßig spielt, ein bisschen lauter, was aber bei Notebooks halt generell ein Problem ist. Da muss ich sagen, ein guter Freund von mir hat mit seinem Alienware deutlich mehr Probleme. Der hat das exakt das gleiche Alienware, was Sheldon hat.
Mhm, okay.
Also auch das rote. Und bei dem ist halt sehr, sehr häufig das, bei den Alienware hast du häufig das Problem, dass du 2 Grafikkarten drin hast. Dass der eine Standard-Grafikkarte drin hat, eine Onboard und eine Nvidia, was weiß ich. Mhm. Und dass wenn du dann zum Beispiel den ohne Strom anschließt, ohne Strom anmachst, dass du die Onboard-Grafikkarte lädst. Und dass der dich dann nicht umschalten lässt. Dass der dir gar nicht die Möglichkeit gibt, die Gaming-Grafikkarte zu wählen. Und dann hatte er das Problem, dass er dann danach wieder an den Strom angeschlossen hat und er trotzdem die Gaming-Grafikkarte nicht mehr erkannt hat. Also dabei musste das Ding einmal einschicken, dann hat er nochmal ein Problem gehabt mit dem Support von Alienware, dann konnte er den HDMI-Ausgang nicht benutzen. Also ist jetzt nicht so, dass sie ohne Fehler wären. Mhm. Aber der Support war dann in dem anderen Fall dann andersrum gesehen, war der Support dann doch aber auch ganz gut. Also sie haben ihm direkt ein Ersatzgerät geschickt und ihm schnell weitergeholfen.
Da diese Schenker-Notebooks, was für ein Material ist das außenrum? Das ist einfach Plastik, oder?
Das, was ich jetzt habe, ist Standard.
Wie so ein Lenovo.
Wie man ja so hochwertiges Plastik.
Ja, okay. Ne? Ja,
so.
Okay, also. Ja, weil das sah hier gerade so ein bisschen so aus, als wäre das vielleicht sogar irgendwie so, ne, wenn du da jetzt auf dem Bild guckst, sah so ein bisschen metallig aus.
Nee, Metall ist es auf keinen Fall.
Okay.
Aber so hochwertiges Plastik, nennen wir es mal so. Ja, das ist ja auch der Unterschied, ob du beim Auto in einen, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber es macht einen Unterschied, ob du in einen Kia einsteigst oder ob du in einen Audi einsteigst. Es ist aber beides so eine Plastikoberfläche, aber das eine fühlt sich halt sehr, sehr hochwertig an und das andere ist halt mehr so, fühlt sich nicht so ganz hochwertig an, sagen wir es mal so.
Das eine fühlt sich nicht so ganz hochwertig an und das andere ist der Audi. Oder was? Okay. Ja, ich meine, ich finde Plastik ist Plastik, also. Okay, ja.
Mhm. Aber wie gesagt, die sind von der Display-Technologie wirklich sehr, 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 sehr gut, die Schenker Notebooks. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen.
Ich hatte auch irgendwann mal eine Unterhaltung gehabt, wo das dann so kam, wo ich dann auch gesagt habe, ja, keine Ahnung, ein Freund von mir, der schwört halt auf diese Schenker Notebooks und da meinte er halt auch, ja, hätte er auch schon mal gehört und hätte er so, glaube ich, auch mal eins von gehabt und kann auch nur Gutes drüber erzählen, so, ja.
Also die sind wirklich gut.
Okay. So, da weiß ich jetzt immer noch gar nicht, ob und was. Vielleicht finde ich ja noch ein anderes Hobby, wo ich wieder was basteln kann.
Ich glaub, du könntest dir eine Profi-Kugelbahn kaufen.
Oh, geil.
Mit so 800 Teilen oder so.
Mhm. Dann musst du so. Und die baue ich dann zusammen.
Ja, richtig.
Und die ist dann so, wie groß zusammen. Ist die dann?
Diese Profikugelbahn ist schon
groß. Was ist denn eine Profikugelbahn?
Das ist eine Bahn, wo du, diese Profikugelbahn hat dann schon Motoren, wo du so kleine Metallkugeln hast, mhm, die so Murmelgröße haben, ja, und die dann irgendwo hochgefahren werden und dann so über verschiedene Wege nach unten rollen können, bis sie wieder ganz unten angekommen sind und dann wieder hochgefahren werden und dann so nach dem Chaos-Prinzip vielleicht einen anderen Weg nehmen. Und
ich glaube nicht.
Du könntest auch Kuckucksuhren sammeln zum Beispiel. Er
verlangt nach dem
oder,
iPad.
Also es gibt jede Menge Hobbys, die du dir zulegen könntest, die viel Zeit Investment benötigen.
Hattest du eigentlich mal ferngesteuerte Autos oder
Flugzeuge? Ja, natürlich, oder natürlich. Kyosho und Tamiya und Kyosho hießen die beiden Hersteller, mhm, die bekannten Hersteller.
Und das waren Autos.
Autos, richtig.
Okay.
Mhm. Ich selbst hatte leider immer nur Elektro, Aber ein Kollege von mir hatte auch Benziner mit richtig hardcore-mäßig, wo er dann extra noch spezielle Reifen gekauft hat und Federungen und spezielle Chassis und ähnliches. Mhm. Mit so einem Zweitakter da drin.
So, das Tippen auf dem Tablet liegt dir aber noch nicht so, ja?
Nein, das ist, da werde ich auch immer für gemobbt. Dass ich da.
Also Bastian versucht jetzt seit zwei Minuten, glaube ich, da eine Nein, URL einzugeben.
Die Seite lädt schon.
Ja.
Nee, aber wie hast du denn sowas auch mal gehabt?
Nee, ich, also zumindest jetzt nichts, was man ernst nehmen könnte, so als, als ganz.
Also ferngesteuerte Autos kann ich dir sehr, sehr immer noch mit die beiden besten Hersteller. Tamiya oder.
Ja, aber wo lässt man sowas dann fahren?
Zum Beispiel, also hier müsstest du mal gucken, aber ich komme ja eigentlich aus Lüdenscheid, beziehungsweise habe da lange gewohnt und da gab es von mir in Laufentfernung eine Bahn dafür. Da gab es eine Crossbahn und eine Straßenrennbahn, richtig mit schwarz-weißen Curbs am Rand, war auf so einem Parkplatz aufgebaut. Und sowas findest du eigentlich häufig mal. Mhm. Also da warst du, wie gesagt, in damals, also
einfach durch den Wald brettern darfst du damit auch nicht, oder? Ne,
rein theoretisch kannst du das machen, ja. Aber ist halt die Frage, ob du eher ein Cross-Fahrzeug haben möchtest oder eher ein Straßenfahrzeug. Das macht halt einen großen Unterschied jetzt in dem Fall. Mhm. Was würde dich denn da eher interessieren?
Puh, das Problem ist ja, beides an der frischen Luft ist jetzt daher beides erstmal nicht so. Also ja, war nur eine fixe Idee.
Also gibt's auf jeden Fall einige.
Oder gibt es auch Indoor irgendwelche Strecken, die man dann...
Also rein vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, auf jeden Fall.
Ja, aber man weiß nicht wo.
Aber ich wüsste jetzt nicht wo, das stimmt. Aber mhm. Wie gesagt, ich kann dir auf jeden Fall sagen, in Lüdenscheid sind zwei sehr professionell aufgebaute Bahnen.
Und ich glaube, in Oberhausen gegenüber vom Bero Center war, glaube ich, auch so eine Bahn, stimmt.
Und da bin ich halt auch dann damals gewesen. Und Tamiya oder Kyosho, also mhm. Merkt ihr das dann mal, die sind sehr, sehr gut. Wir haben noch gar nicht über unsere Standardkategorie gesprochen. Über was spielst du gerade und
Ich hatte Urlaub, ich habe im Urlaub nichts gespielt. Also nichts. Ein bisschen World of Warcraft, aber ansonsten habe ich noch vor meinem Urlaub Bioshock Infinite erfolgreich abgeschlossen. Mhm. Ich war ein bisschen verstört irgendwie nach dem Spiel. Also es ist so ein Spiel, wo ich nicht sagen kann, ob ich das mochte oder nicht. Also ob ich es jetzt besser als Bioshock 2 fand oder schlechter, sowieso schon mal nicht. Und auch gar nicht, wenn ich jetzt, ne, also wie fand ich das? Ja, war jetzt nicht schlecht, das auf keinen Fall. Also ich fand es auf keinen Fall schlecht. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich die Story zum Beispiel richtig gut gefunden hätte, weil die Story hat mich einfach verstört.
Ich fand es ein bisschen erschreckend, wie schnell du mir geschrieben hast, dass du es durchhattest. Könntest du abschätzen, wie viele Stunden das ungefähr waren?
12, 13. Also ich habe es ja in der Woche nicht ganz geschafft. Es waren ja drei Abende. Ja, Montag, Dienstag, Mittwoch. Und ich war am Mittwochabend, ich war schon am Endkampf, aber den habe ich nicht geschafft auf Anhieb. Und also was überhaupt halt so als... Also zum einen habe ich auf schwer angefangen und das Coole war immer, wenn du gestorben bist, wenn du so fünfmal an der gleichen Stelle gestorben bist, hat er irgendwann gesagt so, du kannst übrigens jederzeit im Optionsbildschirm die Schwierigkeit herabsetzen. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, vielleicht. Also weil ich fand es auf dem, das ist ja ein Ego-Shooter im Endeffekt trotzdem noch. Und ich glaube so vom Gefühl her und von der Genauigkeit her bist du da am PC auf jeden Fall besser aufgehoben, weil es ist verdammt schwer gewesen, mit den normalen Waffen da zu treffen. Du hast natürlich schon so ein bisschen wieder Auto-Aim gehabt und sowas, aber es war jetzt nicht so wie bei Call of Duty oder sowas, wo du merkst, das ist wirklich für ein, das ist mittlerweile für die Konsole entwickelt und da triffst du dann dementsprechend auch. Also es war bei einigen Waffen schon echt schwer. Dass die Kämpfe dadurch auch dann, weil es gab jetzt nicht so ein richtiges Deckungssystem und sowas, wie man das jetzt, ne? Also es ist so ein bisschen oldschool-mäßiger Shoot. Also so von den Kampfsequenzen her, gerade dann, wenn du eben jetzt wenig Energie hattest, weil das ist ja noch eine alternative Art und Weise, wie du die Gegner angreifen kannst, indem du so Spezialfähigkeiten halt eben einsetzen kannst. Es ist so ein bisschen komisch gewesen. Dann eben ist die Story schon auch ein bisschen konfus und das Ende ist dann halt schon so das grobe. Ja, ich werde jetzt das Ende nicht spoilern. Am Ende habe ich schon gedacht, okay, ist schon irgendwie cool. Aber so bis dahin hat man immer wieder gedacht, so was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Und es ist alles so, Also fand ich eben Bioshock 1 und 2 eigentlich wesentlich fesselnder. Also ich habe es jetzt auch nur deswegen so schnell durchgespielt, weil ich halt eben im Hotel abends gespielt habe, weil eh nichts Besseres zu tun hat.
Was ich ganz cool fand in den Testberichten, was ich mal fragen wollte, jemand, der es durchgespielt hat, ob sich das so durchgeht, obwohl du bist vielleicht der falsche Ansprechpartner, weil du sowas dir gar nicht anguckst.
Ja, die Welt ist schon
so
geil. Also
was ich halt lustig fand, war, sie reißt ja immer so Löcher auf in andere Welten oder wie auch immer. Und da waren halt solche Sachen, wie dass du dann so ein Kino gesehen hast, wo der französische Titel von Die Rache der Jedi stand, was A, witzig war, weil das spielt ja weit bevor die Filme überhaupt stattfinden. B, witzig war dass es französisch war, warum auch immer. Und C, witzig war, dass Die Rache der Jedi sollte es ja ursprünglich heißen und dann wurde es umgenannt in Die Rache, das Imperium schlägt zurück. Weil sie gesagt haben, nee, Jedi nehmen keine Rache. Also so Witze in Form von alternative Realität, hat sich das so durchgezogen oder war das mehr so ein paar Gimmick-Sachen und dann war es das?
Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, da ist mir noch mehr aufgefallen. Also warum es französisch war, weil sie halt schon irgendwie, sie will halt nach Paris, warum auch immer. Das ist so ihr Ziel eigentlich und deswegen hat sie halt dann öfter mal das Tor nach Paris, glaube ich, aufgemacht. Das ist zum Beispiel so mit diesen alternativen Realitäten, das ist natürlich echt so ein Thema, wenn du da lange drüber nachdenkst, explodiert dir halt der Kopf. Das ist genauso wie mit Zeitreisen oder sowas, ne? Und ich finde es immer schwer, wenn man eine Story auf sowas aufbaut, weil man es dann echt richtig, richtig, richtig konsequent irgendwie durchziehen muss. Also ich finde auch bei Filmen, die jetzt irgendwas mit Zeitreisen zu tun haben, irgendwann verkacken sie es immer. Also wenn sie es am Anfang noch ganz gut schaffen irgendwie, dass es sich echt alles auch innerhalb der Regeln, die sie selber aufstellen, logisch verhält. Ich habe zum Beispiel Looper gestern geguckt.
Habe ich noch nicht gesehen.
Und da ist das halt auch so, es ist so ganz merkwürdig. Also mit diesem, in dem Moment, wo man in der Vergangenheit etwas ändert, ändert man ja dann quasi auch die Gegenwart. Und da ist dann immer die Frage, wie zeichnet sich das dann aus? Und komisch ist dann, dass manche Leute dann noch Erinnerungen aus der alten also, weil derjenige wird ja nicht merken. Also da ist es halt so gewesen, er ist Auto gefahren und plötzlich sind ihm Finger verloren gegangen. Weil es war halt so, dass sie irgendwie ihn aus der Zukunft in die Vergangenheit zurückgeschickt haben, weil in der Vergangenheit wurden die Leute dann erschossen. Weil die irgendwie aufgrund der super Verbrechensbekämpfung in der Zukunft keine Morde mehr da begehen können. Deswegen haben sie die Leute in eine Zeitmaschine gesetzt und die landen dann zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort, wo dann ein Auftragsmörder auf sie wartet, um sie dann da abzuschießen. Ziemlich komischer Aufhänger schon mal für die Grundgeschichte, aber so fing es halt eben an. Ja, und dann ist aber einer von den Typen eben entkommen und die Zeitmaschine wurde quasi in 30 Jahren erfunden. Das heißt, im Endeffekt, ihn gab es dann in der Vergangenheit schon mal zweimal, nämlich einmal den 50-Jährigen und einmal den 20-Jährigen. Und der 50-Jährige ist dann abgehauen. Und ja, jetzt wollten sie den halt kriegen. Und wie haben sie das gemacht? Indem sie einfach den Jungen gekriegt haben, den 20-Jährigen. Und dem haben sie dann zum Beispiel eine Adresse in den Arm geritzt. Und das hat dann der 50-Jährige plötzlich als Narbe auf dem Arm stehen gehabt. So ganz plötzlich, ah ja, da habe ich ja eine Narbe. Aber ne?
Eigentlich hätte er die schon haben müssen.
Richtig. Und dann fährt er halt eben dahin und auf dem Weg dahin ist er nicht schnell genug und dann fangen sie halt eben an, ihm die Finger abzuschneiden. Und dann guckt er halt auf seine Hand und plötzlich, zack, ist ein Finger weniger. Und dann guckt er wieder, zack, ist der nächste Finger weniger. Und das geht halt so weit, dass sie ihm dann auch noch anfangen, die Beine und irgendwie andere Sachen abzuschneiden, dass er dann eben, während er dann versucht, er sitzt halt im Auto und plötzlich kann er halt nicht mehr bremsen, weil eben kein linker Fuß mehr da ist und so. Das ist schon sehr,
strange
und
mein Lieblingszitat dazu ist, eine kleine Lehrstunde zum Thema nicht die Geschichte verändern von Mister, ich bin mein eigener Großvater. Kennst du nicht?
Nee.
Futurama. Die Roswell-Folge, eine der besten Folgen, die es vom Futurama gibt, wo Fry zurück durch die Zeit reist, seine eigene Großmutter kennenlernt, denkt, ach, das kann doch eigentlich meine eigene Großmutter gar nicht sein, mit ihr in die Kiste steigt und dann rauskommt, er ist eigentlich sein eigener Großvater.
Okay.
Grandiose Folge, sonst okay. Mal gucken.
Ja, auf jeden Fall alternative Welten ist er halt im Endeffekt ähnlich. Und da ist es dann so, dass die Leute, also sie scheint mit, wenn sie so einen Spalt aufmacht, eigentlich eine neue Realität zu erstellen irgendwie. Und das ist dann die Frage, ob das jetzt was ist, was sie sich wünscht oder was ist, was eh da ist. Und da ist es dann so, dass plötzlich Leute Nasenbluten haben, warum auch immer, die Nasenbluten bekommen, weil sie irgendwie von ihren Erinnerungen nicht klarkommen, weil sie halt eben noch so Schatten der alten Erinnerung haben. Und wenn jemand in der alten Realität tot war und in der neuen dann plötzlich wieder lebt, dann ist der halt irgendwie tot und lebendig zugleich und das, da kommt er nicht drauf klar und dann kriegt er Nasenbluten. Völlig logisch. Also, ne? Und das Komische ist, dass du selber auch immer Nasenbluten zwischendurch irgendwie hast und ja, aber das ist halt so. Nur am Ende ist dann halt irgendwie, plötzlich gibt es dann 500 solcher Tore und ganz oft drin, also das passt dann halt nicht dazu, dass sie diese Welten irgendwie erschaffen hat und so. Also irgendwann verkacken sie es halt immer und das fühlt sich einfach sehr schwer, sowas. Ich glaube, Zurück in die Zukunft ist eigentlich fast noch der Film oder die Filmreihe, die es mehr oder weniger am konsequentesten schafft. Also die bleiben immer innerhalb ihrer eigenen Regeln immerhin und haben dann nicht plötzlich so einen totalen Schwachsinn. Ja, das ist halt so.
Übrigens sind es noch 2 Jahre.
Dann ist es soweit, dann.
In 2 Jahren sind wir in dem Zeitalter, wo wir durchsichtige Plastikkrawatten tragen und auf Hoverboards fahren.
Ja, ja,
und
ja, ja.
Sie sind nämlich ins Jahr 2015 gereist.
Okay. In die ferne Zukunft damals.
2 Jahre haben wir noch.
Okay.
Da bin ich schon sehr gespannt drauf.
Das war Teil 2, ne?
Mhm.
Okay. Ja, also von daher unterm Strich, es war ein gutes Spiel. Aber ich muss es vielleicht noch echt ein zweites Mal spielen, bis ich abschließend sagen kann, wie ich es jetzt fand.
Als ich die Testberichte geguckt habe, fand ich aber schon, dass dieser Iron Hawk ein coolerer Badass war als der Big Daddy damals.
Also der Iron Hawk. Dieser Iron Hawk ist nicht wirklich der das Gegenstück zum Big Daddy gewesen. Das war nämlich, wie hießen die denn nochmal? Das waren so Riesen, also die waren so affenmäßig. Die hatten so einen affenartigen Roboterkörper. Hier sind die, glaube ich, sogar Monkey Bla.
Weiß nicht.
Wie hießen die denn nochmal? Also das war, also Iron Hawk war mehr so ein Sidekick, der war zwischendurch mal da. Gegen den hast du aber zum Beispiel nie gekämpft. Infinite?
Aber der hat doch so einen der hat doch die Augenfarbe, sagt, ob er jetzt gerade fröhlich oder hier positiv oder negativ gestimmt ist.
Mm, genau.
Ne? Bei rotem Auge sollte es laufen, bei grünem Auge ist alles okay.
Ja, und also das war ja, das ist auch so ein komisches Ding. Es wurde halt nie erklärt, was das eigentlich ist. Das ist halt so ein, ne, also es ist irgendwie so ein komischer Vogel und irgendwo scheinbar aber auch ein Stück weit Maschine. Ja, ich weiß jetzt nicht, ich finde jetzt nicht, wie die Dinger hießen, aber das sind auf jeden Fall die. Es gibt auch wieder so ein Gegenstück zu den Big Daddies und das sind halt eher so, die bewegen sich so wie irgendwelche Affen und sind auch nicht so. Die Kämpfe gegen die Big Daddies damals, die fand ich krasser. Also, hier,
also würdest du sagen, gutes Spiel, aber kein Must-Have?
Also ich spiele es noch ein zweites Mal durch und dann werde ich es abschließend beurteilen können. Also es ist schon, es gibt auch so ein paar coole Anlehnungen an Bioshock dann plötzlich und so. Das ist dann schon, also ich sag mal, wer die ersten beiden Teile gespielt und gemocht hat, der wird die Spiele auf jeden Fall auch mögen. Und die Story ist halt eben, ja, die muss man einfach mal wirken lassen und vielleicht beim zweiten Mal kommt dann noch ein bisschen mehr Klarheit rein oder so. War schon ganz, ganz okay. Dann habe ich natürlich hier Gears of War 3 nicht, sondern Gears of War Judgment. 4
sozusagen.
Judgment, ja. Genau. Auch mal wieder ein bisschen gespielt, aber jetzt gar nicht so durchgezogen wie Mario zum Beispiel. Also da warte ich noch ein bisschen. Jetzt glaube ich 5, 6 Level und es ist auch echt gut, aber
es ist Gears.
Es ist Gears, ja. Ich habe wieder angefangen, ein bisschen Rockband zu spielen.
Okay.
Weil ich habe ja die ganzen Rockband-Instrumente daneben an in der Ecke stehen. Und mir wurde wieder angedroht, die werden ja, die benutzt du nie und irgendwie können wir die mal auf dem Dachboden tun und just habe ich dann plötzlich Lust entwickelt, das mal wieder zu spielen und ich glaube, ich habe jetzt so alibimäßig für die nächsten Monate erstmal Ruhe. Mhm. Habe ich genug Rockband gespielt. Aber es hat auch echt mal wieder Spaß gemacht. Und diesmal habe ich direkt auf schwer angefangen und habe auch so schon ein paar Songs mit 5 Sternen dann auf schwer geschafft. Also, ja, obwohl ich ja lange nicht, dann die ersten 3, 4 Lieder tun einem echt richtig die Finger weh, weil du halt irgendwie dich da ja unmöglich verrenkst. Ja, das habe ich bestimmt 3, 4 Stunden wieder mal gespielt jetzt in den letzten Wochen. Ja.
Gibt es irgendwas, worauf du dich freust?
Also ja, ich freue mich auf die Next-Gen-Konsolen, glaube ich, erst als nächstes. Also ich wüsste jetzt kein Spiel, was in naher Zukunft rauskommt, wo ich jetzt richtig heiß drauf bin oder so. Also ich war auf Infinite und Judgment sehr heiß und da habe ich jetzt, also das ist vielleicht auch wieder der Grund, warum es einem dann doch nicht so gut gefällt irgendwie, weil man halt unheimlich hohe Erwartungen hatte und es dann eben doch, hey, nur ein Videospiel geblieben ist und nicht mit den Erwartungen dann immer mithalten kann. Also ich habe zum Beispiel jetzt, glaube ich, gerade kein Spiel vorbestellt bei Spielegrotte oder so, was jetzt bald rauskommt.
Okay.
Ich würde mir eventuell DOS X auf der Wii U würde ich mir vielleicht antun. Weil sie ja so eine extra Wii U-Version davon rausbringen, die halt eben von den Spielmechaniken her ein bisschen überarbeitet ist und die jetzt eher so ist wie das Spiel, was sie hätten eigentlich damals machen sollen. Weil sie ja bei Deus Ex ziemlich viel verkackt haben wohl auch.
Ich habe das in meinem Steam-Account
vergammeln lassen schon.
Ich fand es nicht schlecht.
Also du hast es schon gespielt sogar?
Ja, ich habe so die, ich würde sagen, die ersten 20%. Und die waren wirklich gut.
Aber da ist ja zum Beispiel, dass du einige Bosskämpfe nicht schaffst, wenn du nicht kämpfst oder sowas. Und angeblich sollst du ja das ganze Spiel auch manchmal schaffen, ohne zu kämpfen und sowas. Und das,
ja, das ist, glaube ich, da nicht so umgesetzt worden. Es kommt jetzt bald ein neues Thief.
Ja, das soll auch.
Und das soll möglich sein, komplett durchzuspielen, ohne zu kämpfen.
Okay. Nicht, dass wir das wollen, aber schön, dass man es kann, ne? So, was hast du gespielt?
Ich habe das Medal of Honor habe ich letztes Mal schon erzählt. Dann habe ich Halo 3 durchgespielt.
Wo du ja nicht so begeistert warst.
Nee, es war besonders auch so das Ende, weiß ich nicht, gefiel mir nicht so wirklich gut. Es war ein solides Konsolenspiel. Also es war, ich würde nicht sagen, dass es schlecht war. Ich würde jetzt auch nicht sagen, das war die Offenbarung, sondern es war ein solides Spiel. Man ist danach nicht traurig um die Zeit, die man jetzt gerade damit verbracht hat, aber es war jetzt auch nichts, was irgendwo im Gedächtnis hängen bleibt, groß. Mhm. Halo Reach habe ich dann angefangen und damit bin ich überhaupt nicht warm geworden, weil irgendwie, ich bin ja dieser namenlose zusätzliche Soldier, der in das Team kommt, wo einer raus ist und weiß ich nicht, war jetzt am Anfang, hat mich nicht so gefesselt, war jetzt nicht so der Bringer. Dann habe ich mit Stefan zusammen mal Gears of War angespielt und was jetzt vor kurzem rausgekommen ist und das war auch gut, müssen wir irgendwann weiterspielen, aber ich habe World of Warcraft wieder ein bisschen für mich entdeckt, liegt einerseits daran, dass ich dieses 8 Jahre Anniversary Video geguckt habe
mit Tränen in den Augen, so wie ich,
und zweitens, dass ich das Throne of Thunder also das Patch 5.2 Promo-Video mir angeguckt habe und die beiden mich dann nochmal wieder sehr, sehr gefesselt hatten und online gekommen bin und innerhalb der Stunde, wo ich online war, sofort mich mehrere Leute angeschrieben haben, schön, dass du wieder da bist, wir können jetzt ja wieder raiden und willst du nicht mitkommen, und dann so gesehen direkt wieder reingesogen wurde. Und also das neue Gebiet, da macht mir jetzt auch wirklich Spaß und es ist schon ganz, ganz nett gemacht, ganz cool gemacht. Und da bin ich jetzt momentan wieder immer mal wieder online. Und da ich jetzt sowieso momentan ein bisschen Pech hatte mit meinem letzten Hotelzimmerfernseher, wo ich.
Du hast halt, also das Problem, du musst halt klare, du musst deine Bedingungen klarer.
Ich habe eine relative Angabe gemacht, keine absolute.
Genau, einfach nur möglichst großer Fernseher. Kann halt heißen, der Fernseher ist trotzdem kleiner als der Notebook, weil du möchtest dann nicht die Fernseher in den anderen Zimmern gesehen haben.
Ja, also ich hatte in die Hotelreservierung reingeschrieben, bitte möglichst großer Fernseher. Und ich saß danach mit einem 22-Zoll-Fernseher, was Nicht wirklich, wirklich.
Hatte der denn, hätte der denn einen HDMI?
Ich habe es gar nicht erst nachgeguckt. Also das war mir dann zu blöd. Da habe ich dann das Notebook daneben gestellt und dann lieber WoW gespielt, weil auf dem wollte ich mir da nichts antun.
Okay.
Und also ich bin noch immer dabei, Assassin's Creed 2 durchzuspielen auf der PS3. Und ja, dann mal schauen, was dann noch so ansteht. Momentan freue ich mich allerdings sehr auf die BlizzCon. Ich weiß, das ist noch ein bisschen hin, die ist erst Anfang November. Aber ich weiß noch überhaupt nicht, was angekündigt wird. Aber ich weiß, dass auf jeden Fall was dabei sein wird, was mir gefallen wird. Weil entweder, also es gibt drei Sachen, die angekündigt werden könnten. Und ich sag mal, mindestens eine wird auf jeden Fall angekündigt. Option 1 ist neues WoW-Add-on. Müsste eigentlich angekündigt werden, weil das ist genau die Zeit, wo es angekündigt werden müsste. Option 2, ein Diablo 3 Add-on. Auch relativ hohe Chance. Mhm. Und würde ich mich auch drüber freuen. Diablo 3, die Geschichte müssen weiter zu erleben. Option 3, wo ich Luftsprünge machen würde vor dem Fernseher, wäre, es würde endlich mal rauskommen, was Titan ist. Und diese drei Sachen könnten vorgestellt werden. Ich werde mir auch wieder ein virtuelles Ticket kaufen.
Hast du das schon mal gemacht?
Ja.
Okay.
Ich hatte bei der letzten BlizzCon auch das virtuelle Ticket und das fand ich sehr, sehr angenehm.
Diesmal streamst du dann aber bitte für mich, ja?
ich fand das wirklich sehr, sehr angenehm, dass man frei zwischen den Hallen hin und her schalten konnte, gucken, sich irgendwelche Panels angucken konnte. Diesmal würde ich sogar wahrscheinlich dann, ich weiß jetzt gar nicht.
Wobei, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum, also das ist halt, klar, ich verstehe schon, warum sie es machen, weil es eben Schweinegeld bringt, aber warum man diese virtuellen Tickets,
Es ist, glaube ich, auch ein Grund von der Bandbreite her. Weil ich glaube, wenn sie es komplett frei machen würden.
Aber, es ist ja schon eine Nummer, die sie da aufrufen. Wie viel war das letztes Mal?
Ach, ich glaube, kostet 15 Euro.
Na gut, das ist.
Das war nicht teuer.
Okay.
Und, dafür hast du halt die, du kriegst, ja, so als Gimmick kriegst du ein In-Game-Pad.
Naja.
Und hast halt die ganze Zeit den vollen Stream.
Kannst du mich mal einmal vom Gain da ganz runter regeln, einmal kurz, ich muss mir die Nase putzen. Ich
weiß gar nicht, wo das ist.
Ganz links, das Rädchen einfach ganz drehen.
Okay. Man hört es trotzdem durch meins, aber es ist nicht so laut.
Also, ich setze es immer auf. So, und wieder ungefähr bis auf dein Level, ja.
So, das klingt doch ganz gut.
Hervorragend. So. Man wird es trotzdem gehört haben, aber.
Ja, es war nicht so grausam. Auf jeden Fall, das letztes Mal fand ich wirklich gelohnt. Ich muss mal gucken, an welchen Tagen die jetzt ist. Ich würde mir da auf jeden Fall dementsprechend Urlaub nehmen, aus dem Grund, dass das ja immer nachts ist, weil es ja in Amerika ist.
Kann man die Sachen nicht auch nachher zeitversetzt nochmal gucken? Kannst du die nur live sehen mit dem Ticket oder hast du so
einen? Ich habe einen, du kannst dann einen Monat lang noch komplett abrufen.
Okay, na cool.
Aber es ist halt, weiß ich nicht, das ist.
Ist nicht das genau, Gleiche.
Es ist genauso, wie ich mir niemals ein Fußballspiel in der Wiederholung komplett angucken würde. Mhm. Da würde ich mir immer nur die Zusammenfassung angucken. Das ist, entweder du guckst es live oder du guckst es zusammengefasst. Aber mir das Ganze nochmal angucken, nein. Und es ist ja viel spannender, wenn die auf der Bühne, also es ist, ansonsten gehst du online, hast irgendeine Newsseite oder irgendjemand schreibt es dir oder irgendwie kommt es raus. Und ähnlich wie bei der Folge von How I Met Your Mother, wo sie versuchen, den Super Bowl zu gucken. Also du kriegst es auf jeden Fall irgendwie mit. Und da finde ich es viel spannender zu sehen, wie der jetzt auf der Bühne steht und dann so weiß, jetzt in den nächsten Sekunden wird er es ankündigen und das finde ich spannender.
Okay.
Und also da werde ich mir auf jeden Fall dieses Jahr auch wieder das Ticket kaufen. Wie gesagt, ich glaube vom 7. bis zum 9. November oder so, irgendwie so, da findet das statt. Und bin ich schon sehr gespannt drauf, freue mich auch drauf.
Aber es ist aber noch sehr lang.
Ja. Die E3 kommt ja jetzt Anfang Juni.
Dieser Microsoft-Event, für wann war der nochmal?
Sollte ja eigentlich im April sein, ich weiß aber nicht wann.
Okay. Wo sie die Konsole zeigen.
Schauen wir mal.
Alles, wenn sie das nicht machen, dann wäre es peinlich. Also.
Das wäre peinlich, ja. Ich bin mal gespannt. E3 wird, wie gesagt, jetzt das nächste große Thema sein. Spieletechnisch freue ich mich jetzt in Anführungsstrichen ein bisschen auf das Star Trek-Spiel, was rauskommt, einfach weil ich da mit Stefan
im. Wenn es rauskommt, Fragezeichen. Ach, Star Trek, Star Entschuldigung, Trek. Entschuldigung.
Weil ich das da mein Chef wahrscheinlich im Koop spielen will. Also jetzt hier die letzten Koop-Sachen waren jetzt mehr Übungen dafür, dass man dann Star Trek im Koop spielen kann, weil okay. Er ist ja ein riesengroßer Star Trek-Fan.
Okay, deswegen habt ihr jetzt GOW genau. angefangen zu zocken.
Einfach nur.
Und hat er bei Halo auch mitgespielt?
Nee.
Nee, okay.
Also so als Trainingslager, dass man dann Star Trek spielen kann. Weil das soll ja auch eigentlich ganz gut werden.
Das schon war das dieses...
Wo der eine spielt Kirk, der andere spielt Spock.
Ach ja, genau. Beide haben unterschiedliche Fähigkeiten. Ja, das genau. könnte ganz cool sein. Mhm.
Und hat halt die offizielle Filmlizenz auch. Also ist wie von den aktuellen Filmen. Ja, da muss ich aber noch mal was kurz zu sagen. Du hast gerade nur so am Rand angeschnitten.
Ja, habe ich nämlich auch gerade dran gedacht, dass wir das noch mal kurz...
Ein Held meiner Jugend ist gestorben. Und zwar...
Aber er ist doch schon... erzähl es.
LucasArts wurde dicht gemacht. 200 Leute, glaube ich, wurden entlassen.
Nachdem Disney Lucasfilms aufgekauft hat und damit genau. auch das LucasArts Game Studio bekommen hat.
Haben ja, sie waren bei weitem nicht mehr auf ihrer alten Qualität, aber trotzdem ist es halt unabhängig davon, wie gut die Spiele jetzt waren, ist es trotzdem so, dass ein Held meiner Jugend gerade eben gestorben ist. Denn ich habe früher sehr, sehr viele LucasArts Spiele gespielt und mich jedes Mal gefreut über das LucasArts Symbol. Was am Anfang
ja, kam. Das stand schon für Spaß, wenn das kam, ne?
Ja.
Das stimmt schon. Wobei eben eine Reaktion im Netz war irgendwie sehr treffend. LucasArts ist 2005 gestorben und endlich dürfen wir trauern oder irgendwie sowas. weil natürlich hier Tim Schäfer und Co. schon lange nicht mehr dabei sind und in letzter Zeit jetzt auch vielleicht nicht so super viel Gutes von da kam.
Wobei das Star Wars 1313 sehr vielversprechend aussah.
Ja, wird ja wahrscheinlich auch noch rauskommen, vielleicht trotzdem, ja.
Schauen wir mal.
Ja, das sah ganz gut aus. Aber so die letzten Sachen hier wie ein Star Wars Kinect zum Beispiel, natürlich hier ziemlich ergriffen ins Klo war.
Ja, also wie gesagt, sie hatten ihre gute Phase schon lange her, aber.
Genau, vielleicht für die Fans der alten Monkey Island Serie, wird eh jeder schon wissen wahrscheinlich, aber auf dem iPad gibt's ja diese remasterte Version, die es auch auf allen Konsolen und auch auf dem PC über Steam, glaube ich, gibt, die halt zum einen cool ist, also die Grafik sieht halt, ist komplett überarbeitet, ist also jetzt alles so gemalt, also sieht sehr schön aus, aber du hast halt immer noch die Möglichkeit, auf dem iPad sind es, glaube ich, mit drei Fingern irgendwie hochpinschen. Und dann hast du die original 8-Bit alte Grafik. Und das ist halt cool. Du siehst ein Bild und denkst so, wow, die Szene sieht toll aus. Wie sah die denn wohl früher aus? Und dann kannst du eben einmal switchen und hast dann die alte Grafik da drin. Und das macht auch richtig, richtig viel Spaß und ist halt optimal, auf dem iPad zu spielen. Weil du hast irgendein Point-and-Click-Adventure neulich gespielt, wo ich dich dann auch gefragt habe, so...
Baphomets Fluch.
Baphomets Fluch, genau. Warum hast du dir das angetan? Aber du meintest ja, es hätte sich gar nicht so schlimm angefühlt irgendwie, ne?
Nee, das ging.
Ich zeig dir mal einmal dieses Monkey Island hier. Genau,
Monkey. Ja, Monkey Island ist halt einfach auch ein Klassiker, ne? Das ist,
genau, und zwar nennt sich das Monkey Island Special Edition. Ich habe hier den Teil 2.
Das ist LeChuck's Revenge.
Genau, weil ich den ersten Teil nämlich damals noch durchgespielt habe und den zweiten aber nicht. So, und jetzt mache ich mal weiter. Ich glaube, hier ist der Spielstand allerdings irgendwann verloren gegangen, weil ich das Ding mal... Ja, so viel zu dem Thema. Also machen wir ein neues Spiel. Ich habe das auf einem anderen Apple gespielt.
Aha, so. Memories.
So, aber hier ist halt das Coole. Nur mit zwei Fingern nach oben pinchen und du hast halt das Spiel, wie es original war. Es ist in der HD-Version komplett vertont.
Okay.
Du kannst einstellen, ob du den Ton in der alten 8-Bit-Grafik auch noch haben willst oder nicht. Allerdings ist die alte 8-Bit-Grafik immer nur Englisch, während das andere Spiel auch mittlerweile von den Bildschirmtexten komplett auf Deutsch ist. Die Sprachausgabe ist aber weiterhin Englisch.
Tief in der Karibik. Ach, da kommen Memories.
Tränen in den Augen.
Damals noch auf dem 286er gespielt.
So. Ja, also, die Sprachqualität ist auch echt cool. Der Guybrush hat auch eine schön ironische Art, meine ich mal. Ja. Vielleicht jetzt mehr denn je einen Blick wert.
Ja, also es ist auf jeden Fall Monkey Island 2 sollte man gespielt haben. Das gehört zu den Spielen, die auf jede Liste kommen sollten, das habe ich mal gespielt.
Ich hoffe ja, dass Maniac Mansion oder zumindest Day of the Tentacle irgendwann mal ihren Weg Day auf iOS Tentacle. Finden.
Auch richtig, richtig gut.
Also ich glaube, auf Android kann man das sogar spielen, indem man sich da diesen Scum-Emulator draufpackt.
Scum-VM.
Genau, Scum-VM. Und aufgrund der Grafik, weil die ja damals schon gezeichnet war und eben zwar auch mehr oder weniger 8-Bit-Grafik ist, aber eben sehr liebevoll gezeichnet, sieht das heute gerade auf einem, zum Beispiel auf einem Android-Handy noch super gut aus. Ich habe das mal auf dem Acer N10 damals gespielt gehabt. Das war so ein Windows CE-Gerät, wo du mit so einem Stift rumhantieren musstest. Und da konnte man das super drauf spielen. Das sah halt echt top aus, als wäre es dafür entwickelt worden. Genau, mit diesem Scum-VM. Und den gibt es halt natürlich für iOS leider nicht. Ansonsten hätte man das da auch, aber auf dem Android-Gerät kann man es bestimmt einfach so durchspielen. Findet man, wenn man einmal im Netz sucht, auch schnell die entsprechenden Files, die man dafür braucht.
Das sind Top-Spiele von damals noch. Und wie gesagt, das ist. Tim Schafer hat ja jetzt dieses Broken Age. Nee, Broken Age heißt es, glaube ich, ne? Das ist hier Double Fine Adventure und dann haben sie jetzt offiziell gesagt, dass es, glaube ich, Broken Age heißt.
Also ich kenne es auch nur unter Double Fine Adventure. Ich weiß auch nicht, wie es
ist. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Man sollte sich mal den Spaß antun und die Entwickler-Diary-Videos gucken.
Kann man die als Nicht-Baker auch gucken?
Ja, die kannst du auf Game-Trailers gucken.
Okay.
Da hat man so ein bisschen Panik, dass das nichts wird, in Form von, dass die niemals fertig werden, weil man lernt so kennen, wie er arbeitet. Und ich glaube, er ist nicht so der Beste im Deadlines-Einhalten. Und das ist auch früher schon bekannt für gewesen. Deswegen irgendwann auch kein Publisher mehr, glaube ich, mehr beschäftigen wollte. Auf jeden Fall sehr speziell, dieser Mensch.
Hast du The Cave mal angeschaut?
Nein.
Was ja ein...
Also ich habe die Reviews gesehen, aber...
Also ich habe das ja angefangen zu spielen mit Melanie. Die fand es natürlich nicht so toll. Also ich fand es echt ziemlich cool. Also und das war ja auch von Tim Schafer und wie heißt nochmal der von Maniac Mansion?
Weiß jetzt nicht.
Verdammt. Heißt der denn nochmal, Mensch? Auf jeden Fall war das eben, dass sie da beide, also es war ja unter Double Fine rausgekommen, aber dieser, ach Mann, Mensch von Maniac Mansion eben hat da auch mitgemacht und das war ja auch so eine Hoffnung, dass vielleicht noch mehr in der Konstellation dann rauskommt, weil es halt echt richtig cool gewesen wäre. Aber er hat sich danach geäußert, dass das nur mal kurz irgendwie gewesen wäre und er jetzt wieder seine eigenen Wege geht. Genau, Ron Gilbert hieß der. Genau, und hier The Cave war, glaube ich, Ron Gilbert und Tim Schafer zusammen.
Hast du, ganz anderes Spiel, hast du das 17-minütige Gameplay-Video von Battlefield 4 schon gesehen?
Das Next-Gen sein wird?
Also das ist auf jeden Fall am PC gespielt.
Okay.
Es soll aber auch für Current-Gen noch rauskommen. Mhm. Aber Next-Gen war das ziemlich faszinierend. In der Form, dass es so Sachen, ich hoffe, dass sich das durch das ganze Spiel durchzieht. Ich hoffe, dass es nicht nur in diesen paar Szenen waren. Aber endlich, worauf ich so lange gewartet habe. Du schmeißt eine Granate irgendwo hin, sie explodiert und es ist nicht einfach nur ein schwarzer Fleck an der Tür. Sondern es ist halt wirklich so, wenn du mit einem Raketenwerfer auf eine Wand schießt, dann ist die danach kaputt. Und wenn du eine Granate irgendwo drauf schmeißt, dann schmeißt du eine Granate in den Sand, ist keine Explosion, sondern es fliegt der Sand wild rum. Schmeißt du sie unter ein Auto, gibt es eine riesen Explosion, wo das Auto mit explodiert. Hat alles sehr, sehr realistisch von Explosionen und von was wo passierte. Grafisch sowieso top, also wirklich richtig gut. Ein sehr interessantes Video gewesen, geht aber wie gesagt 17 Minuten.
Ja, ich fand das, also da war ja auch hier, wo man eben im einen irgendwie das Bein abschneiden musste dann oder sowas, war das auch in dem Video. Ich habe es auch gesehen, grafisch natürlich echt Wahnsinn und diese realistische Physik, okay, die macht die Welt einfach wieder ein bisschen genauer dann an der Stelle. Ne? Ganz kurz, The Cave ist übrigens nur von Ron Gilbert und nicht von Tim Schafer, aber eben unter Double Fine Adventures rausgekommen.
Okay.
Unter Double Fine rausgekommen. Double Fine Productions heißen sie, genau. aber nur Ron Gilbert. Auf jeden Fall, das Spiel ist echt ganz cool und ist halt sehr zeitgemäß so, weil es ist kein Point-and-Click-Adventure, sondern es ist einfach mehr so ein Adventure-Adventure, wo du nur so ein paar Kleinigkeiten irgendwie aufheben ein kannst.
Action-Adventure-Adventure.
Ja. Auf jeden Fall auch ein Spiel, was vor allen Dingen auch so unheimlich liebevoll gezeichnet ist. Also allein für die Grafik lohnt es sich schon, das mal zu kaufen.
Ja, aber alleine schon, wenn man mal überlegt, sind doch iOS-Geräte beziehungsweise Android-Geräte geradezu prädestiniert, das alte Point-and-Click wieder aufleben zu lassen. Alleine vom Namen her Point-and-Click. Das ist... wenn ich überlege, wie gut sich Baphomets Fluch auf dem Handy gespielt hat.
Ja, aber dieses unten klicken, gehe zu, dann da oben hin und sowas.
Also nein, das rede ich jetzt nicht davon, sondern dass du kontextsensitiv, wenn du auf irgendwo hinklickst, läuft der dahin. Wenn du irgendwo auf ein Objekt klickst, dann kriegst du da angezeigt, angucken oder benutzen und kannst halt dann dementsprechend einfach draufdrücken.
Ja, so haben sie es ja auch bei Monkey Island mehr oder weniger gemacht. Aber wenn du jetzt eben so ein richtiges Hardcore wo du dann ein riesen Inventar irgendwo noch hast, was du dann, wo du alle möglichen Kombinationen miteinander ausprobieren musst und das dann immer so klick, also da wirst du blöd bei. Und das ist einfach das, was man heute nicht mehr machen will. Und vor allen Dingen, was ich auch sehr schätze in Spielen heutzutage, gerade in diesen Adventures, ist halt irgendwie, wenn die merken, du kommst 10 Minuten nicht weiter, dann kommt halt, hey, vielleicht solltest du mal bla irgendwie.
Bei Baphomets Fluch ist das ein bisschen anders geregelt, da hast du oben so ein Fenster, wo du Tipps einblenden kannst und du kannst dann, am Anfang sagt er dir gar nichts. Und dann kannst du draufdrücken und dann sagt er, vielleicht solltest du mal das und das tun. Dann kannst du nochmal draufdrücken, dann sagt er, geh doch mal an die und die Stelle und mach das und das. Und dann sagt er dir, als wenn du dann immer noch nicht weiterkommst, dann sagt er dir, du klickst jetzt da auf den Bildschirm und machst das. Also es gibt so 3 verschiedene Stufen. Okay. Zuerst nur so in die Richtung, vielleicht solltest du noch mal mit dem und dem sprechen. Und dann als nächstes.
Ja, genau, so haben sie es jetzt ja auch in vielen Spielen irgendwie eingebaut, dass halt eben einfach, damit die Frustration nicht irgendwann aufkommt, dass du halt einfach nach einer Zeit gesagt bekommst, so. Und auch erstmal nur kleine Hinweise und dann, ah ja, klar, logisch. Und dann weißt du schon Bescheid. Bis hin zu wirklich, okay.
Also das hilft einem auch sehr viel weiter, wenn man so ein Spiel mal, was weiß ich, eine Woche liegen gelassen hat oder 2 Wochen liegen gelassen hat, kommt wieder rein, startet es wieder und man weiß gar nicht mehr, was waren die letzten Dialoge so, mit wem hatte ich überhaupt gesprochen, was muss ich überhaupt nochmal machen,
ja.
Wenn es dann heißt, vielleicht sprichst du nochmal mit dem und dem am besten. Ne?
Ja, und das haben sie ja früher in Spielen gar nicht gehabt und gerade bei so einem Spiel wie Zack McCracken, wo es halt schon manchmal fast unmöglich war, zu wissen, was ich jetzt eigentlich als nächstes machen soll, wo man dann, und es gab ja auch noch kein Internet, wir hatten ja nichts damals, wo man dann in irgendwelchen Computerzeitschriften die Komplettlösung hatte und dann immer gesucht hat, was denn jetzt wohl, weil man wollte ja auch nicht einfach nur nachspielen, sondern es war ja nur, wenn man jetzt mal an einer Stelle gar nicht weiterkam und dann die Stelle da auf den 24 Seiten Komplettlösung zu finden.
Kannst du dich noch daran erinnern, dass es damals bei diesen Zeitschriften gab es ja immer CDs dabei? Bei einigen Zeitschriften war das so, dass die...
Aber als es CDs dabei gab, das war ja schon...
Ja, das ist, obwohl das ist auch schon, das ist auch Ende der 90er. Mhm. Auf jeden Fall, vielleicht ist das so lustig, da gab es doch da manchmal so Berichte, über wo Spoilerwarnungen drin waren oder sowas, wo das dann falsch rumgedruckt war und sie da hingeschrieben haben, wenn du das lesen willst, nimm einfach die CD und halt die so da dran.
Nee.
Das waren halt irgendwelche Sachen, die dann falsch rum... Mhm. gedruckt worden, dass du es auch nicht aus Versehen lesen konntest und dass du dann dass du die CD nehmen konntest und einfach so daneben legen, wenn du auf die CD geguckt hast, konntest du es halt ganz normal lesen.
Mhm. Jetzt auch einen Spiegel nehmen können.
Oder einen Spiegel.
Mhm, okay. Nee, kenne ich nicht. Ich kenne nur die guten alten auf diesem Papier, was auch schon so wie es 5 Minuten der Luft ausgesetzt war, anfing zu vergilben. Und da noch dann die, du redest ja schon von diesen Hochglanzmagazinen da, so PC Gamer.
Also ganz am Anfang hatte ich die PC Action.
Oder PC Action, genau, ja.
Und dann kamen irgendwann die Games daraus, dann bin ich eigentlich bei der geblieben.
Ne, ich hab dann, also wie gesagt, ich kenne halt noch diese, das war noch fast so C64 Zeiten, wo man dann so Maniac Mansion auf dem C64 gespielt hatte. Da, das waren noch Zeiten. Und heute haben wir so komische Dinger hier mit irgendwelchen Displays und Leistung ohne Ende.
Heute muss man sich fragen, wofür braucht man denn jetzt noch ein Touchpad auf einem Controller?
Ein Touchpad auf einem Controller, ja, genau. Da werden wir ja auch irgendwann hoffentlich bald auf der E3 dann vielleicht mal was zu sehen. Ja, 2 Stunden 34. Ich glaube, wir haben
vielleicht ein bisschen
lange heute gemacht. Aber das ist immer so, wenn ich dich was sagen lasse, dann...
Dafür hast du den Vorteil, dass du danach weniger korrigieren musst in der nächsten Folge.
Oh, Arsch. Aber sollten wir noch mal eben kurz auf MPEG 4 eingehen. Oh. Und weil du hast ja neulich wieder mal das verkackt gehabt. Leider war da gerade keine Aufnahme, die...
Ich habe es nicht verkackt gehabt.
Du verstehst die Grundsätze immer noch nicht davon. Aber nun ja.
Das ist ein Thema, was mich gar nicht interessiert.
Ja, das ist also ein hochinteressantes Thema.
Codex und Container und so.
Deswegen muss ich ja auch immer alles, was ich dir schicke, schon in ein... Ich frag
das soll
ja
einfach immer laufen.
Wo drauf willst du denn gucken? Und dann,
da bin ich so Apple-mäßig drauf, da will ich nicht basteln, das soll einfach laufen.
Ja, da bin ich bei dir, aber leider ist dieses MPEG 4, der MPEG 4 Container, ja, nicht in der Lage, Mehrkanalton aufzunehmen. Weil er nämlich weder AC3 noch DTS irgendwie in einer Form unterstützt. Es gibt da nur es gibt ein komisches Format für Mehrkanalton. Aber laut, also erstmal so die gängigen, die man eben kennt, AC3 für Dolby Digital oder eben eine DTS-Spur, die man eigentlich hat, wenn man einen Film hat. Die kann eben der MP4-Container nicht. Weswegen der Rotz immer im MKV-Container kommt. Und das Videosignal ist halt meistens ein H264 Videostream und der gleichzeitig auch Bestandteil des MPEG-4 Standards ist, weswegen man dann auch einfach von MP4 Video spricht. Und leider spielen diese meisten Geräte eben keine MKVs ab, sondern nur MP4 Dateien. Aber dadurch, dass man da keine gescheiten Tonspuren reinbekommt, ist das, was man eben so, was halt manchmal so aus der Internetleitung geflogen kommt, das sind halt meistens MKV-Dateien. Und die kann man dann eben nicht 1:1 abspielen. Und was man dann eben machen muss, genau, das ist vielleicht noch ein kleiner, weil ich habe dir jetzt zuletzt MKV-Dateien geschickt, weil ich zu faul war, es zu konvertieren. Und es gibt dann zwei Möglichkeiten, wie man das jetzt in das richtige Dateiformat bekommt. Das eine wäre halt eben, man nimmt so ein Tool wie Handbrake, was aber ein komplettes Re-Encoden macht. Das heißt, es nimmt den MPEG-4-Videostream, der in einer MKV-Datei ist und lässt den nochmal komplett durchgehen und macht wieder ein MPEG-4 raus. Hat dann aber natürlich alle Artefakte, die da drin sind, quasi mit encodiert und nochmal neue Artefakte dazu gemacht. Das heißt, die Videoqualität wird schlechter dadurch. Und es dauert eben sehr, sehr lange, weil eben komplett neu alles berechnet werden muss. Und da gibt es aber zum Glück auch ein paar Tools, die eben so clever sind, wenn ich ein Ausgangsformat habe, wo eigentlich nur das Containerformat ein falsches ist und vielleicht die Tonspur jetzt eben, weil es eine AC3-Tonspur ist, die Tonspur in einem falschen Format ist, dann gibt es zwei Tools, die ich jetzt gefunden habe, die auch auf dem Mac einigermaßen funktionieren. Das eine ist AVI-Sync 2, was allerdings pain in the ass ist, ans Laufen zu kriegen, weil es so ein, kommt eigentlich aus der Linux-Ecke. Das musste da mit so einem unter Brew konnte man sich das installieren, brauchst allerdings so Qt-Runtimes dazu und so. Also es war ein Krampf, das ans Laufen zu kriegen überhaupt, aber irgendwann lief es dann halt, damit kannst du das machen. Oder mit einem Tool, das nennt sich Hybrid, glaube ich, das kannst du auch, genau. Und da kann ich eben sagen, pass auf hier, ich öffne meine Quelldatei, ist eine MKV, dann habe ich Video- und Audio-Stream da drin. Dann sage ich Video-Stream, Copy. Dann nimmt er einfach 1:1 den Stream, wie er den schon hatte, das eh meistens H264 ist, kann er den auch in der MP4-Datei, sprich in einem MP4-Container verwenden. Und den Ton, der jetzt dann AC3 in der Quelldatei war, den lässt er dann irgendwo durchnudeln, damit es nachher in den MP4-Container reinpasst. Und das ist dann zum Beispiel, also meistens ist es AAC, was er dann da reinpackt. Und dann hast du eine Datei, die ungefähr noch genauso groß ist wie vorher, die vom Videobild genau die gleiche Qualität hat wie vorher und das Audiosignal wurde neu rekodiert und dann in einen anderen Container gepackt und das geht halt eben relativ schnell, das dauert so 2 Minuten ungefähr für so eine Folge, die ich dir da schicke. Ist aber 10-mal klicken und das ist mir halt zu lästig. Und ja, die andere Variante ist halt eben, wenn es jetzt dann zum Beispiel, ja mein Gott, ich habe es jetzt in Full HD, aber ich will es nachher nur auf dem iPhone gucken, dann will ich vielleicht jetzt nicht mehr 2 GB Full HD da drauf packen, sondern mach's dann eben auch direkt noch ein bisschen kleiner. Das heißt, dass er eben es von den Pixeln her runterskaliert und die Qualität muss vielleicht auch nicht mehr so gut sein. Dann macht halt das Re-Encoden vielleicht sogar auch Sinn, weil nachher Platz Spaß. Oder wenn man jetzt eine Internetleitung hätte, die ein bisschen langsamer ist, dann macht es auch vielleicht Sinn, kleinere Päckchen zu machen, die man dann hochlädt. Auf jeden Fall, das ist der Unterschied zwischen Containern und Codecs, Basti. Ich frage dich das nächste Mal nochmal.
Mach das.
Ja, ist auch verwirrend. Also,
und ich frage dich, was passiert, wenn man das Ende der Welt erreicht?
Ja, das ist sehr interessant. Dann fällt man einfach runter.
Mhm.
Ja, so. Nicht? Nun ja, dann hoffen wir, dass wir in 2 Wochen wieder Verstärkung dabei haben. Genau. Und haben auch heute kaum Hintergrundgeräusche gehabt.
Bis auf dieses ganze Getudel und.
Ja, mein Gott. Und einmal war eine Katze auf mich draufgesprungen, da habe ich auch ein bisschen aufgeschrien. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Still aufgeschrien. In mich reingeschrien quasi. Wir sind komplett rückenblutig. Und nächstes Mal dann auch schon mit einem bunten Blumenstrauß an Themen, die wir schon fleißig gesammelt haben, aber jetzt nicht für so eine Folge zu zweit verballern wollten.
Genau. Und wir sind auch heute ordentlich lang geworden.
Wir sind trotzdem sehr lang geworden. Ja, es ist immer die Frage, wie viel Inhalt das denn dann hat. Also das ist ja, Quantität und Qualität haben ja nicht direkt was miteinander zu tun. Auch gerade in unserem Fall vielleicht. Naja. So, wer sich das angetan hat, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.